Schön. Haben wir schon angefangen?
Ich glaube, wir starten jetzt mal. Ne?
Ich glaube, die Stimmung ist gut jetzt.
Der keinen guten Gag gemacht. Singen wir ein Weihnachtslied? Wir können als Intro ein Weihnachtslied singen. Kannst du ein Weihnachtslied singen?
Boah, nee, lass mal nicht machen, bitte.
Die armen Leute. So. Die armen Leute.
Oh, du fröhliche.
Aber was ist euer Lieblingsweihnachtslied?
Keines.
Keins. Keines.
All I want for Christmas.
So, sowas, das finde ich schon okay. Kann man schon machen. Die Frank Sinatra White Christmas Platte.
Ich mag sowas überhaupt nicht. Drauf machen.
And so it is Christmas.
Ja. Na, 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 na. Geht's los?
Drück mal aufs Intro bitte.
Und los! Herzlich willkommen bei 1024, Folge 122.
Geil.
Fröhliche Weihnachten überall, überall. Oh. Es ist die letzte Folge des Jahres. Wir haben uns zur 1024 Weihnachtsfeier getroffen. Verdammt, ich wollte die Lebkuchen noch wegstellen, dass keiner mehr in der Show Lebkuchen macht, falls ihr Mampfen hört.
Wir reißen uns zusammen, das ist eine Prüfung, eine mentale Prüfung.
Eigentlich. Genau, das ist einfach jetzt so ein bisschen auch.
Und außerdem ist es Weihnachtsfeier, da kann man auch ein bisschen loslassen.
Denke ich auch. Alle können mal ein bisschen locker werden.
Dave, du kannst deine Hose bitte wieder anziehen.
Oh Mann.
Warum heißen die eigentlich Lebkuchen?
Das habe ich auch schon häufig gefragt.
Oder ist das eine Maßeinheit?
Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es daran liegen könnte. Aber das ist auch wieder so, ich habe ja immer so Wissen, das nicht existiert in meinem Kopf. Und bin immer relativ überzeugt damit, das einfach allen anderen Leuten zu erklären, als wäre es die Wahrheit. Ich glaube, man nennt es Lügen, aber ich weiß nicht. Das
sind, glaube ich, diese Fake News, von denen alle sprechen.
Anscheinend hat es damit was zu tun. Aber diese Lüge, die in meinem Kopf ist, hatte was damit zu tun, dass Lebkuchen so ein ganz reichhaltiges Gebäck ist. Und tatsächlich so ein Durchhaltgebäck ist.
Ah, die sind langlebig.
Ja, ja, und auch so, ich habe das auch im Kontext so Soldaten und Marine und Proviant so in einer Richtung. Aber ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun.
Weiß ich nicht, irgendwie klingt es aber auch stimmig. Das könnte auch so ein Christending sein.
Oder wollte ich gerade sagen. Die spenden halt Leben. Also,
ja.
Die sind so reichhaltig wie so.
Anscheinend kommt es vom altdeutschen Labkuchen.
An dem man sich laben kann.
An dem man sich laben kann.
Und leitet sich davon auch das
Lämmchen. Nee, es kommt von Leib, also wie Brotleib.
Hm. Easy. Das war viel zu einfach.
Ist auch der Leib Christi ist dann wahrscheinlich auch noch drin. Einfach.
Aber ich finde, du hast insofern recht, dass es jetzt mal, wenn man die Schokolade wegnehmen würde und die extravaganten Formen, schon irgendwie so eine Konsistenz und irgendwie, wie soll ich sagen, so ein Durchhaltevermögen hat, dass das für so militärische Frontlinien vielleicht gar nicht so schlecht geeignet wäre. So.
Ich würde sagen, man kann dem Lebkuchen oder dem Labkuchen auch eine gewisse.
Oder dem Leibkuchen.
Ganz ruhig.
Auch eine gewisse Reichhaltigkeit irgendwie reininterpretieren, die für mich Sinn macht. So, ja, es wirkt irgendwie effizient.
Ja, es hat einen Proviant-Charakter, finde ich auch.
Ja, vor allem das, was wir hier vor uns haben, ist ja der. Es hat Proviant-Charakter. Im Grunde, was haben die denn gegessen?
Das ist wie bei Herr der Ringe, Lembersbrot.
Lembersbrot.
Das ist ein guter Lebkuchen.
Und bei den US Marines mindestens gibt es hier diesen simplen Kuchen, den die haben, diesen Pound Cake. Einfach nur hier Butter, Zucker, Mehl und so gibt es halt da in diesen verschweißten Plastiktüten halt als Proviant.
Das heißt aber, dann war Tolkien einfach nur derbe bekifft und hat dem ist das Wort für Lebkuchen nicht eingefallen,
als Lembers genannt. Ganz vorsichtig.
Quasi. Ja. Naja, also Tolkien hat eigentlich so wahnsinnig viel erfunden. Er hatte die meisten Sachen von.
Hey.
Hat er ja. Von wem hat Tolkien abgeschrieben? Wissen wir nicht. Weiß man nicht.
Von britischer Geschichte. Ich dachte alle an.
Tolkien hat auch von britischer
Geschichte. Nee, nicht von britischer Geschichte, aber er hat auch seine Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet und sowas.
Ah ja, sein Erlebnis aus dem Ersten Weltkrieg, da hat er nicht abgeschrieben, hat er Wahrheit erfahren.
Er hat von der Geschichte abgeschrieben.
Jeder hat ja auch irgendwie von jedem abgeschrieben. Also wenn du das irgendwie analysieren würdest, gäbe es bestimmt Parallelen zu irgendeinem.
Wie in der Schule Stelle. Früher.
Das stimmt. Ja, natürlich.
Ich dachte, dass
Tolkien, schreib's bitte um.
Ich dachte, dass Tolkien, waren es nicht Geschichten, die er so sich überlegt hat, um die seinen Kindern zu erzählen?
Das war doch der Mythos.
Also der Hobbit war bestimmt dann so, ne? Das war ja doch eher so die klassischere Kindergeschichte.
Ich glaube mit dem Hobbit, ja.
Siehst du, aber das schließt sich wieder der Kreis. Immer an Weihnachten redet man über Herr der Ringe.
Schon, ne?
Und man guckt auch Herr der Ringe.
Ich habe neulich geguckt, die ersten beiden Teile.
Ich hab's dieses
Jahr hinter mir. Was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm, der wo es nicht um Weihnachten geht?
Stimmt. Doch, da geht's ja um Weihnachten.
Ich wollte den Witz jetzt einmal kurz machen.
Ja, ich verstehe das auch. Ich habe tatsächlich, glaube ich.
Hast du gesagt, stirb langsam?
Ja,
ja, genau. Das hätte ich auch gesagt.
Keine Ahnung, bei mir zuckt der nicht so.
Also ich weiß jetzt schon, und ich weiß, der hat aber halt was mit Weihnachten zu tun, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich wieder. Ja, aber ich werde trotzdem
die Regeln,
ich werde wie jedes Jahr werde ich mit meiner Mutter an irgendeinem der Weihnachtsfeiertage vorm Fernsehen sitzen und gucken, tatsächlich Liebe.
Okay.
Tatsächlich Liebe.
Ja, das ist so ein dieser britische Episodenfilm, wo so Menschenschicksale sich dann am Ende verweben und ein so Liebesgeschichten-Episoden.
Ja.
Mit Liam Neeson und
Moment mal.
Nie gesehen. Alan Rickman und so.
Nie gesehen.
Ah, der doch, ist halt doch, auch doch, kitschig doch, ohne doch, Ende.
Ja, Alan Rickman, ja. Auch wie in Stirb langsam. Ja.
Cool. Und Harry Potter.
Alain Rickman.
Und Harry Potter. Harry Potter ist kam auch immer
Moment.
Zu Weihnachten raus.
Ist es der, jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber ist es der, wo zwei heiraten und der beste Freund von
ja,
dem von Bräutigam ihr, ja, ist verliebt
mit den Schildern
und dann quasi ja. Ihr und dann alle ja. Aufstehen und dann irgendwie einen Beatles-Song singen und so?
Ja.
Ah ja, von dem habe ich schon gehört, von dem Song. Auch von dem Film. Ja. Wie sehr wünscht ihr euch, dass mal in eurem Leben das so passiert, dass ihr irgendwo seid und dann alle Freunde aufstehen und so eine Musical mal vor euch
Oh starten? Gott, überhaupt nicht, bitte.
Also müsst nicht mitsingen. Die startet um euch herum.
Ja, aber trotzdem, das ist ja noch schlimmer fast.
Euer
wenn
Leben.
Ich wenigstens mitmachen könnte, aber wenn du einfach bloß da
stimmt
sitzt
für
fünf
ne?
Minuten und schaust Leute an, die für dich singen und tanzen, was weiß ich, da würde ich verrückt werden, glaube ich.
Und die haben dann einen guten Moment.
Das ist ja genauso, wie wenn du
musst so tun, als wäre es cool.
Nee, es ist genau das Gleiche, wie wenn du
ist ja total schön von euch.
Auf eine Geburtstagsparty kommst und dann fangen alle Leute an zu singen für einen. Das kann ich auch überhaupt
nicht. Es gab
nicht
auch mal eine Zeit. Ja. Ja gut, aber das ist wieder, das finde ich ja fair, weil es ja quasi die Bestrafung ist dafür, dass du an deren Geburtstag gesungen hast.
Mache ich ja nicht. Ich singe ja nicht.
Ja, das machst einen Fehler. Du musst ja quasi an deren Geburtstag singen, um die zu bestrafen.
Okay.
Und dann nicht? Das ist quasi so, das ist so ein gegenseitiges
Bestrafen.
Hammer. Aber so eine Musical-Nummer, ich weiß auch nicht. Es gab auch mal eine Zeit, wo das im Internet so beliebt war, oder? Dass auch ganz viele Leute so Heiratsanträge und auch so.
So als Flashmob, ne?
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Flashmob so, in Angelegenheiten, was auch immer.
Ja, genau. Oder halt auch so auf Hochzeiten irgendwie so Songs gesungen und so. Und das war total schön.
Ja.
Und das war mit das ganz war vielen Freunden.
Das war total schön. Dave, ich habe gehört, dein Tag hat witzig angefangen.
Mega.
Erzähl doch mal.
Und das nennt man mit der Tür ins Haus fallen.
Fuck you, Alter.
Ich versuch dafür ein Leben reinzubringen in den Kuchen.
Oh.
Ja, sorry.
Nee, mir ist halt, heute war einer dieser morgende.
Kannst du das Wort Malheur verwenden?
Ja, schon, so ein bisschen. Also es war halt relativ schnell gelöst, leider, weil ich jetzt dann noch ein bisschen witziger gefunden habe, Trascha.
Musst du auch einbauen.
Ich hätte heute nicht arbeiten müssen, bin okay. Aber eingesprungen für einen kranken Kollegen.
Okay.
Shoutout. Shoutout auf jeden Fall. Shoutout an Ben. Der dann noch kam, tatsächlich, der, für den ich die Schicht übernommen habe, um mir den Laden aufzuschließen, weil ich mich ausgeschlossen habe.
Ah, cool.
Und so ging mein Tag los irgendwie. Ich war in dem anderen, wir haben zwei Läden mittlerweile und in dem zweiten Laden war ich halt außer zu einem Meeting noch gar nicht. Mhm. Und da sind auch so kleine Eigenheiten, die jemand sagt, zum Beispiel, dass wenn man bei der Tür zum Laden nicht irgendwie Klebeband über den Schließer schnapper macht, die halt von außen nicht aufgehen.
Mm, cool.
Und dann steht man halt da und dreht die Markise auf.
So was hasse ich ja, ne? So was hasse ich, wenn ich irgendwo bin und da zum ersten Mal bin und mich nicht so gut auskenne und dann nicht so genau weiß, okay, kann man da raus? Kommt man dann auch wieder rein? Wo ist denn so? Und kann man da rauchen? Ist da ein Aschenbecher? So diese kleinen Organisatoren, wenn du irgendwo fremd bist, hasse ich am meisten, wenn ich das nicht weiß.
Vor allem, wenn deine Chefin sich ganze 20 Sekunden Zeit für dich nimmt, zu sagen, wo was liegt im Laden und solche Sachen dann nicht erwähnt und dann schnell wieder losdüst. Und die Arbeit, die du gestern schon erledigt hast, einfach wieder in die Hand drückt.
Das war auch schön. Bist du ganz gut, da musst du nichts machen.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwie habe ich es mir lustiger vorgestellt.
Nee, war auch gar nicht mal so schön, aber ich war danach.
Dafür hast du jetzt echt unser Herr der Ringe-Gespräch unterbrochen.
Ohne Scheiß, Alter.
Für den Einschub
gerade. Achso, ich habe es unterbrochen, ne?
Wann warten ihr das letzte Mal? Ich bin dann, meine Schicht war eigentlich so lange, ich bin dann abgehauen, als die Spätschicht kam und bin dann mal wieder zum Alexa gefahren. Wann warten ihr letztes Mal am Alexa?
Jahre her.
Ohne Witz. Alexa schon echt eine Weile her.
Bei mir ist das auch irgendwie 2 Jahre her gewesen. Überraschung ist es immer noch das Gleiche. Also insofern
Ne? Cool, aber ganz kurz, das gerne. Liegt auch nur daran, weil ja jetzt die Eastside Mall oder so existiert.
Da war ich noch gar nicht.
Eastside Mall. Und das ist ja quasi das Gleiche, nur näher dran. Und deswegen aber da war ich schon eine Weile nicht mehr im Alexa, sondern
ich, meistens. Find solche Gebäude, solche Phänomene generell ein bisschen.
Ja, ist immer ein schöner Tagesausflug, ne?
Gerade in der Weihnachtszeit.
Ja.
Ja,
da kommt ich mich die Stimmung auf.
Ich bin gerade in der Position, wo es sich mal wieder lohnt, den Rechner aufzurüsten, den PC aufzurüsten und habe schon mir Sachen zusammengesucht und war jetzt auf dem Weg nach Hause von der Arbeit dann einfach mal so, okay, ich bin jetzt neugierig und gehe jetzt, obwohl ich schon weiß, wie schlimm es werden wird, die Preise vergleichen im Mediamarkt und Saturn gegenüber, was man online bekommt.
Mhm.
Und es war tatsächlich schlimmer, als ich erwartet habe. So Preise teilweise 30% mehr, so SSDs 30% drauf, Arbeitsspeicher 30% drauf. Ja. Das ist schon ganz schön der Wahnsinn. Und dann haben die halt irgendwie nichts da. Und dann bin ich durch dieses Alexa gestapft, dachte dann so, okay, was mache ich denn hier jetzt? Irgendwie der Drang, was zu kaufen, war da, aber irgendwie gesetzt. Und dann bin ich in Thalia gestolpert, da hatten die dann meine spontane Idee.
Der Drang, was zu kaufen, grundsätzlich. Du bist quasi in die
Ja, es war so irgendwie, was nehme ich jetzt hier mit? Ich bin durch den Mediamarkt und Saturn und war so, nee, das ist Unsinn. Und dann war ich aber im Alexa.
Die Shopping-Psychologen haben es genau geschafft. So, du kommst rein, ist klar. Okay, also irgendwie muss ich ja lohnen, dass ich durch diese Hölle gegangen bin gerade.
Ja, genau, so ein bisschen. Und dann bin ich in Thalia Bücherhandlung und die hatten das Dungeons & Dragons Buch, was ich wollte, nicht da.
Mann. Das wäre ein kompletter Reinfall heute.
Ja, nee, dann doch nicht. Dann bin ich am an einem Laden, wo es so Taschen und Rucksäcke gibt, vorbei. Mhm. Und da gab es 20-30% auf alle Dinge. Und dann habe ich mir einfach mal einen Rucksack gegönnt.
Du bist ja krass.
Ja, auf jeden Fall. So ein gutes Ding von Deuter. Irgendwie für 75 statt 100.
Na also?
Kann man schon machen. Platz für einen Laptop, alles drin.
Und was packst du da so rein?
Na, noch nix. Ich hatte auf dem Weg nach Hause 2 Mate und natürlich Tortilla-Chips drin.
Bist du ein Mensch, der, wenn er einkaufen geht, einen Rucksack mitnimmt oder der Beutel mitnimmt?
Tatsächlich irgendwie seit einem Jahr fast nur Beutel.
Hm.
Aber ich bin eigentlich immer im Rucksack gegangen, ja.
Rucksack ist schon eigentlich praktischer.
Hm.
Ich find's halt irgendwie.
Wenn Rucksack dann voll ist, dann ist es auch scheiße.
Ja, ne? Und ich find's auch irgendwie immer eigenartig, wenn du den vollpackst und du denkst, du hast irgendwie einigermaßen effektiv gepackt, du hast halt immer die Milchpackung im Rücken. Oder die Milchflasche oder so. Also irgendwie
ja,
so diesen klobigen Gegenstand, der dir so ein bisschen in den Rücken piekt. Und der Rucksack ist dann auch.
Ich fühl's.
Der ist halt.
Ich fühl's jetzt gerade.
Der ist ja dann übertrieben voll einfach.
Mm.
Ja, und dann ist man immer so, ach, und deswegen bin ich eigentlich auf Beutel gewechselt. Was aber auch richtig unklug ist, weil dann stehst du nämlich mit beiden Händen voll vor der Haustür. Und dann ist so, okay, du musst jetzt irgendwie managen, die Tür aufzuschließen. Dann den Kram, den du aber gerade abgestellt hast, wieder in die Hand zu nehmen.
Mm-hmm.
Hast dann wieder beide Hände voll und musst dann durch die Tür, die du so mit dem Fuß oder mit dem Arsch oder was weiß ich, mit der Stirn offen hältst, gerade um den Scheiß
in die Hand zu nehmen. Deine Einkäufe so groß, dass sie immer in 2 Tüten sind? Also ist es dann auch so ein für dich und deinen Bruder irgendwie? Oder?
Nee, also wir gehen meist zusammen einkaufen, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie einen Kasten Wasser holen oder so, ne?
Hm.
Und dann geht's schon, aber manchmal, wenn irgendwie heute war mein Mitbewohner busy und unterwegs, dann kaufe ich halt mal alleine einen, dann sind es schon 2 Beutel. Mann, das Leben ist hart.
Das Leben ist wirklich
extrem hart.
Gott sei Dank ist Weihnachtszeit.
Und immer, wenn ich so Shit einpacke beim Einkaufen, habe ich so bei diesen, es gibt immer dieses eine Produkt, wo ich mir Sorgen mache, dass es jetzt in meinem Rucksack explodiert einfach.
Mm, ja.
Das Unangenehmste ist Ayran kaufen. Wenn du ein Ayran, das gibt's ja in diesen
Joghurtbechern. Das Potenzial ist groß, ne?
Mit so einer Alufolie oben drauf.
Ja, stimmt.
Und wenn du merkst, wenn du den Ayran ausgetrunken hast, dann merkst du, dass es kein stabiles Gefäß ist. Es ist nur stabil, solange die Flüssigkeit da drin ist und das Ding zu ist. Und wenn du das in deinen Rucksack packst und du legst es irgendwie dumm und es platzt dir auf, dann hast du einfach so eine Packung Ayran im Rucksack, Mann.
Wenn wir jetzt eine Liste machen würden, was am schlimmsten ist im Rucksack auslaufen,
Ayran wäre schon krass.
Milchprodukte oben, ne? sind sehr weit oben
aber auch
dabei.
Stinkende Milchprodukte. Und das hast du ja beim Ayran. Hast
ja, gut, Milchprodukte werden ja immer zu stinkend.
Ja, aber Ayran noch schneller, weil es riecht ja per se schon.
Ja,
Ayran ist ja jetzt.
Stinkt schon im
Default. Ayran ist geil, aber es ist ja kein geiler Geruch. Du machst ja nicht die Packung auf und denkst so, also vielleicht schon auch doch ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt.
Acquired Taste.
Aber ich muss euch jetzt loben.
Wenn du so einen Rosenblatt zerreibst aus Versehen in deinem Rucksack, das ist ja was anderes. Du kannst damit umgehen einfach.
Ich muss euch jetzt loben, weil ihr habt tatsächlich, also durch Zufall, habe ich tatsächlich eine Top 5 der Dinge, die nicht im Rucksack auslaufen sollen, erstellt. Und auf Platz 5 sind Milchprodukte.
Als wenn wir das vorbereitet hätten.
Hab ich
richtig auf, cringy, Alter.
Ich habe auf Platz 5 tatsächlich Milch, Joghurt, Drink, Ayran. Also ja, alles, was so milchbasiert ist.
Okay, gut. Ja,
auf Platz 5. Also ich habe das mal zusammengefasst, weil ich dachte so, ja, Milch ist schon ziemlich eklig.
Und wir müssen jetzt deine erraten.
Das heißt, du hast noch 4 Produkte über Joghurt, über Milch,
die schlimmer sind. Krass, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es Schlimmere gibt.
Sollen wir raten oder willst du sagen?
Nee, wir können ja jetzt auch einen Quiz draus machen.
Ey, ich sag, das ist super. Ich glaube, dass noch eins von den 4 Produkten ist irgendwie so weiches Obst.
Mm.
So Weintrauben oder so.
Eine Birne. So ja. Eine matschige Birne. Ja. Die so ein
bisschen, nee, ist nicht.
Aber das ist ja nicht auslaufen. Das ist ja matschig werden, ne?
Ja, aber es, also, na, aber das Chaos.
Aber sagen wir mal.
Es geht
so,
ja um das Chaos.
Aber wenn du ganz viele Trauben drin hast.
Also, es geht in die richtige Richtung tatsächlich. Der Platz 4 ist, geht schon in Richtung Obst.
In Richtung Obst, aber ist es ein spezielles Obst?
Nee, also Stinkfrucht. Es ist so, naja, was kann man denn Flüssiges im Rucksack haben, was aus Obst besteht?
Fruchtsaft.
Saft. Ja, Saft. Säfte. Ja. Alle Formen von Säfte.
Ja, Säfte sind auch scheiße, weil die sind auch krass klebrig sofort.
Ja.
Habt ihr aber, das ist ja quasi genau das Thema, aber um das quasi noch so ein bisschen auszuschmücken, wie oft ist es schon passiert, dass ihr irgendwo wart und dann gemerkt habt im Rucksack, oh fuck.
So hinten. Noch nicht so oft.
So leicht am Arsch, so leicht so, oh, irgendwas. Oh fuck.
Vielleicht 1-2 Mal.
Ich hatte Gott sei Dank bisher immer das Glück, dass ich es dann, also das Glück, dass ich es dann gemerkt habe.
Ja.
Ohne dass es sehr lang dort drin war.
Ja.
Und ich, also dass es noch nicht durch den Rucksack durchgelaufen ist.
Ja.
Aber das da drin zu haben, ist ja schon abfuck genug.
Das ist schon abgefuckt.
Und ist aber auch Gott sei Dank schon wieder eine Weile her. Aber was mir gar nicht so vor so langer Zeit passiert ist, ist, dass ich an der Kasse eine Flasche Bier hab fallen lassen.
Geil.
Direkt vom Denken. Auch.
Und wessen Aufgabe ist es dann? Das ist die Frage,
die ich mir und da stelle. Muss ich echt mal meinen Respekt aussprechen. Die Dame an der Kasse hat sofort machen Sie sich keinen Kopf, hier ist ein Tuch, schieben Sie die Scherben beiseite, kommt gleich jemand und kümmert sich darum. Die war sofort so, it's out of your hands. Also und das war sehr erleichternd, weil die Situation war einfach unangenehm genug. Es ist ja nicht, der angerichtet ist, sondern dass du da stehst und dieses ganze Leben um dich herum konzentriert sich auf einmal auf dich, weil du wie so ein Vollhorst eine Flasche Bier an der Kasse runtergeschmissen
hast. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit auf genau der anderen Seite dieser Geschichte. Ich hab,
du warst eine Flasche Bier.
Ich war die Flasche Bier.
Bist fallen gelassen worden.
Boah. Sad.
Nee, ich hab vor ein paar Monaten einen Monat in einer Edeka verbracht, arbeiten. Mm. Nicht durchgängig den Monat.
Egal. Deswegen?
Also nicht 24/7, meine ich.
Ah, okay.
Hab ich irgendwie auch nicht angenommen, ehrlich gesagt.
Deswegen wollte ich es auch direkt wieder fallen. Steuerung Z. und da ist einem älteren, wahrscheinlich schon angetrunkenen Herrn genau das passiert.
Mhm.
Und er war auch direkt so, oh Gott, und sorry und bla. Und ich habe direkt gesagt so, machen Sie Ihren Scheiß, wir machen das weg.
Hast du es ja gemacht auch
mit der Geste?
Natürlich.
Ich wünschte, ihr hättet die Geste von Dave sehen können.
Und dann im selben Moment kam auch eine Kollegin um die Ecke und die hat sich, ohne irgendwie weiter zu überlegen, auch direkt mit eingeschaltet. Wir haben hier das Ding geholt, da aufgewischt, hier das Schild, also, Vorsicht, nass.
Ja. Ihr lernt es
wie ein geöltes System.
Ihr lernt es hier exklusiv bei 10240 Folge 122. Lasst einfach Scheiß im Supermarkt fallen. Alles kein Stress, da kommt jemand, da gibt es jemanden Abgestellten für.
Ja,
cool. Vielleicht ist es aber auch nur so ein Edeka-Ding. Meine Erfahrung ist auch im Edeka.
Mir ist das mal nicht mit einer Flasche Bier passiert, sondern mit einem Glas Pesto. Und
auch ungeil.
Dann ist mir, also es war halt auch der Klassiker, man guckt halt schon zum nächsten, was man einpackt, und ich habe das Glas an meinem Rucksack vorbeifallen lassen.
Ach, geil.
Und es macht halt Klatsch, sofort so Basilikum-Geruch vor der Kasse. So, oh Scheiße. Die Kassiererin guckt mich an, sagt so, was ist denn passiert? Ich so,
ist halt scheiß Ernst,
mir ist das Pesto runtergefallen. Dann sagt sie so, naja, gibt Schlimmere. Und dann hat sie,
Pesto,
sie hat, genau, sie hat dann zu mir gesagt, weil ich es ja
gesagt
habe, holen Sie sich ein neues. Und dann meinte sie noch so, als ich dann schon fast fertig und im Gehen war, meinte sie noch, na, dafür riecht es jetzt sehr gut hier.
Ja. Pesto ist aber nicht Platz 3 quasi.
Ich wollte gerade sagen, wir bewegen uns da mit dem weg ein bisschen
von okay, also
rein, aber Pesto ganz ehrlich, im Rucksack wäre ganz schön furchtbar.
Aber das ist ja meist in so einem Glasding, das ist ja relativ robust. Aber was ich bitte, dass noch dabei ist, unter den ersten 3 jetzt, also 4 war Saft,
ja,
sind Eier.
Mm.
Zerbrochene das Eier sind auch richtiger.
Habe ich tatsächlich überlegt.
Ja. Weil so klebetechnisch auch.
Ich habe überlegt, ob ich Eier raufschreibe, aber mir ist dann, weil ich ja von mir ausgegangen bin, ich packe Eier immer als allerletztes ein, nämlich nach oben. Ja. Und dann passiert das eigentlich nicht.
Ist auch
wobei smart. Wobei man das eigentlich braucht, weil Eier sind ja in dieser Packung drin.
Ja, aber die hält
relativ viel aus.
Ich weiß ja nicht.
Ich würde sagen, so eine Packung Met, wenn die ausläuft.
Aber Met läuft ja nicht aus,
oder? Wenn es sich so rausschmiert.
Na, kommt drauf an, wenn halt noch so ein bisschen Fleischsaft oder sowas.
Döner.
Das geht gar nicht.
Wenn Döner im Rucksack ausläuft, ist schon richtig
uncool. Soße.
Aber Döner, den packt man doch nicht in den Rucksack.
Ich meine mal schon.
Echt? Ich würde es nicht machen, deswegen, glaube ich.
Es ist halt, also ich will nicht immer eine Plastiktüte nehmen, wenn ich einen Döner hole, weil, warum? Und dann nehme ich, aber ich will ihn auch nicht in der Hand schleppen für den Weg vom Dönerladen nach Hause. Also lege ich ihn, meistens, weil es auf dem Rückweg von der Arbeit ist, lege ich ihn in den Rucksack.
So im Brot offen rein.
Nein, in den Mann, was ist mit dir, ey?
Ich habe tatsächlich auf der 3 sind bei mir alle möglichen Softdrinks, weil die kleben auch immer richtig geil.
Ja, das ist für mich aber das Gleiche. Also ich verstehe, was du meinst.
Aber das geht auch in Limo- und Saftrichtung einfach.
Findet ihr? Ich würde sagen, je mehr Zucker drin, desto schlimmer.
Mhm. Ja. Ja, so einen guten Energy-Drink möchtest du schon nicht im Dings haben, ey.
Ich habe, das ist mir nicht selbst passiert, aber es ist jemandem passiert, der mir sehr nahe steht. Und zwar ist tatsächlich im Rucksack ausgelaufen Glitzer-Schminke fürs Festival.
Boah.
Das ist so Zeug, was die ganzen so was passiert. Und dann war einfach mal die gesamte Tasche voll mit dieser Glitzerschmiere.
Ungeil. Schön.
Und der gesamte Rucksack hat sich und es versucht es mal loszuwerden.
Ich habe gerade noch an sowas gedacht wie so Katzenfutter oder so. Das wäre auch ziemlich eklig.
Aber Katzen, ja.
Aber es ist halt in Dosen.
Ja,
nee, ich meine Nassfutter.
Nassfutter.
Aber Nassfutter
da muss ja schon eine Dose aufgehen. So, das ist schon. Da muss
ja okay. Also ich meine
oder angefahren werden.
Das ist ja jetzt auch. Gehen wir jetzt da vom GAU aus? Also.
Hallo.
Ja, das ist, ich verstehe, was du meinst. Also, wenn man, klar, also so eine Packung Eintopf möchte ich jetzt auch nicht in meinem so eine Dose.
Oder stell dir mal vor, du kaufst diese Suppe, die so in Wurst formt.
Yeah. Oh, gut.
Und dann hast du halt so einen ganzen Rucksack voll mit so
einer Suppe.
Habt ihr so alle schon mal gegessen?
Nee. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sowas gibt.
Macht man die in der Plastikpackung, tut man die in der Plastikpackung ins kochende Wasser?
Du schneidest die einfach auf, dann, wenn du die, du gibst die halt.
Alter, warum ist sie dann im Wurst?
Essen dann macht, ist das Geräusch, wie du das aufschneidest und es sich so in deinen Topf erbricht. So.
Das klingt wie richtig schlimmer Durchfall, Alter. Ohne Scheiß.
Aber der Effekt ist ja bei einer Dosis ist der Effekt ja der gleiche. Der hört sich ja genauso an.
Im Grunde, ja.
Ich denke mal, an diesen Wurstsuppen wird nicht viel anders sein.
Wenn so auf dem Festivalgelände so eine geile, kalte Packung Ravioli aus in so einem Pappbecher kleckert, dann ist auch so, oh, Highlife, ey, ohne Scheiß.
Hier bin ich zu Hause.
Dann stürzen sich alle drauf. So, ne? Eigentlich, also vor allem selbst die Leute, die dann normalerweise sagen, also nee, sowas esse ich nicht. Und dann sitzt du dann da und hast dann die Ravioli und dann kommen die so vorbei und so, sag mal, kann ich mal
gucken? Ohne Witz, auf dem Festival degenerierst du ja völlig. Und am besten ist dann immer noch, wenn es irgendwie mitten in der Nacht ist und du keinen Bock mehr hast, auch den Gaskocher anzumachen und die Scheiße Ravioli einfach kalt gefressen hast.
Boah, Alter.
Was los, ey?
Ungeil. Was ist Platz 2? Sind wir weit entfernt von Platz 2 bis jetzt?
Ja.
Weit entfernt.
Tatsächlich sehr.
Wie ist denn die Viskosität von
Platz 2? Sind es nur Flüssigkeiten?
Eine Autobatterie.
Ich habe mich tatsächlich eher auf Flüssigkeiten jetzt konzentriert.
Ja. Okay. Ja, gut, ist das, was auslaufen kann.
Ich habe gerade noch so überlegt, was
aber ist, wenn du... Wurstwasser ist ja
schon... Wurstwasser ist auf jeden Fall auch...
Man muss doch manchmal so...
ja, Öl, würde ich sagen, irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. So Olivenöl oder sowas.
Das
oder
ist auch,
so Kochöl.
Das muss ich jetzt spoilern, weil ich es gesagt habe, das ist mein Platz 1. Öl.
Ja, Öl ist...
Oder so Schmierkäse.
Du kannst nach Öl, kannst du eigentlich das Ding nehmen und wegschmeißen, oder?
Nach Benzin. Wenn Benzin ausläuft.
Du musst gerade dran denken, es gibt doch manchmal...
Spiritus. Ja, hat man ja auch. Ist ja leider öfter mal...
Wenn man zum Arzt geht... manchmal ist es doch irgendwie der Fall, dass man eine Stuhlprobe oder eine Pipiprobe einschicken muss. Du
meinst, wenn man selber ausläuft in
deinem Rucksack? Die tut man häufig im Rucksack zusammen mit dem Tragen.
Ich habe in meinen Rucksack gepisst, ohne in meinen Rucksack zu pissen.
Quasi. Ja. Ich dachte, jetzt kommt eine Story gerade.
Schon okay.
Ich habe meinen Rucksack gepisst.
Ich habe nur eine Weile,
ohne daneben zu schießen,
von einer Weile ein Paket bekommen, eine Bestellung, eine Order, die ich tat.
Ja.
Da war Bartöl dabei und es ist im Versand zu Bruch gegangen und alles in dem Paket
hat's war gut
voll
gerochen
mit Öl. Gut gerochen hat's, aber ja, alles, was keine Packung hatte, war total versaut.
Ich wollte noch so Duschgel und sowas anbringen.
Kommt dem zweiten Platz sehr nah.
Moment,
es sind alles Flüssigkeiten, ne? Was ist denn sowas mit Mehl? Wenn so eine Packung Mehl aufgeht.
Ja. Das ist schon ziemlich der Abfuck, da hast du
und
recht.
Und dann noch was ausläuft.
Aber da würde ich, denken,
oh ja,
ja Milch ey, und Eier.
Da bin ich doch letztens losgegangen, hatte Teer und Federn in meinem Rucksack.
Einen fertigen Pizzateig-Rucksack. jetzt habe ich einen Faden verloren, alter Fuck.
Passiert manchmal.
Was hast du gesagt? Mehl. Ach so, da würde ich denken, kommst du vielleicht mit dem Staubsauger noch relativ weit, oder?
Eigentlich schon, ja.
Könnte sein, ja.
Also Platz zwei, weil du es gesagt hast, so Seife und so, ist ja Flüssigwaschmittel, hatte ich
dann. Ja.
Weil das hat ja auch so eine schlickige Konsistenz.
Ja, aber gut, bei Flüssigwaschmittel brauchst du deinen Rucksack halt dann einfach bloß noch in die Waschmaschine werfen, dann ist sogar schon Waschmittel.
Ja gut, aber stell dir mal vor, du kaufst ja, also wann geht man los und kauft nur Flüssigwaschmittel?
True.
Hast
ja,
du da noch
die anderen Dinge im Rucksack sind halt im Arsch.
Hast du da irgendwie so eine
das ist quasi eh ein Problem.
Hast dann. Du dann so eine Zucchini da noch unverpackt drin, weil Plastiktüten benutzt man ja nicht mehr.
Nee.
Und dann hast du halt so eine Seifenzucchini.
Ja.
Das ist doch scheiße.
Das ist ein Dilemma.
Das ist mega scheiße.
Ja,
Ölplatz
1 finde ich gut.
Ölplatz 1, ja, das ist wirklich eklig.
Aber es waren echt nur Flüssigkeiten.
Ja,
ich habe mehr auf mehr Diversität erhofft. Gehofft.
Naja, aber auslaufen bedingt ja
schon. Ja,
also sonst müsstest du ja auch von ausschütten. Recht, ja. Und also klar, es gibt sicherlich auch so. Kennt ihr das? Also ich bin jetzt ja in den letzten Jahren immer ein bisschen geflogen. Und das ist ja, also ich hatte damit noch nie Kontakt, aber es gibt ja regelmäßig so Stories von Leuten, die dann so erzählen, ja, dann bin ich durch die Sicherheitsüberprüfung da gegangen, wurde alles gescannt und so und dann haben die mich noch beiseite geholt, um hier mal den Hund schnüffeln zu lassen um mal einen Wischtest zu machen.
Passiert mir quasi jedes Mal.
Und ich hab ohne Witz manchmal so Angst gehabt, also mir ist das einmal passiert, Tegel bin ich da geflogen und dann wurde ich da irgendwie in so eine kleine Seitenkabine da irgendwie rein und dann war das aber Sprengstoff, glaube ich.
Ja, Sprengstoff.
Und ich dachte schon so, fuck, jetzt machen die Wischtest wegen Gras oder was
auch immer.
Ne? Und dann dachte ich schon so, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie aus diesem dubiosen früher mal irgendwo sich so eine scheiß Polle, so eine Mikropolle in meinem Rucksack verschanzt hat.
Direkt 10 Jahre
in Knast. Und ich die dann abgewischt werde und dann kann ich nicht fliegen. So.
Ja.
Weil da so eine Mikropolle Gras. Nee,
die machen irgendwo. Tatsächlich Sprengstoff-Test.
Ja.
Aber wenn dir so Batteriesäure ausläuft oder
Nitroglycerin. Ja, das auch.
Ja, dann springt halt der Hund
ja, an. Ja, was ist denn, wenn zum Beispiel, wenn dir Nagellackentferner
sofort im Knast.
Ja.
Direkt. Nagellack ist auch was Scheiß, wenn dir das ausläuft.
Oh, Nagellack, stimmt. Nagellack ist auch sehr gut.
Farbe.
Farbe generell.
Oh ja, das stimmt aber.
Wandfarbe im Rucksack.
Alpinweiß.
Das war's.
So Leute, die sprühen gehen. So eine Dose. Einfach so, macht's
Bock. Oder Bauschaum.
Ey, Schlagsahne oder Sprühkäse aus der Dose.
Ja, Sprühkäse.
Ja,
da musste ich eben so an so Streichkäse denken.
Ja, ja.
Wenn ihr so eine, das gibt ja auch diese
so eine gute Packung Brunch.
Nee, aber es gibt ja auch diesen Streichkäse, der in so Dreiecken abgepackt ist.
Ja.
Und wenn das so gequetscht ist und die sich so rausdrückt auf beiden Seiten, dann ist das auch ziemlich assi.
Was ich bei so Joghurt und so immer so scheiße finde, ist, weil dann wirklich so dieser Becher aufplatzt, aber nicht an dem Häubchen oben, wie nennt man
das? Seite.
Sondern wenn die Plastikschale so kaputt geht und dann hast du so einen Schlitz und dann willst du den so nehmen und drückst genau den Schlitz auf und dann kommt so nochmal alles voll, Alter. Mein Gott, das Leben kann so verfickt scheiße sein.
Ja, und das alles nur, weil wir nichts mehr in Plastiktüten packen dürfen. Ne?
Nur deswegen. Im Grunde ist es so.
Eigentlich wäre es viel klüger, man würde den Joghurt gar nicht in den Joghurtbecher machen, sondern in einer Tüte verkaufen, weil die ist halt dann flexibel.
Mhm. Ja, gibt's aber.
Ja.
Habe ich schon gekauft.
Es gibt ja auch anscheinend Soße in, also Suppe in Wurst.
In Wurstform. So Joghurt in Wurstform.
Hoffentlich.
Das ist auch halt.
Am gruseligsten finde ich immer diese Würstchen, die in dieser Wurstform eingepackt sind.
Das ist mit so Meter.
Ja, das, ne? Aber es gibt doch.
Wurstsuppe in Wurstform.
Nein, es gibt doch diese Gläser, wo die Wiener so drin sind,
aha, Wurstwasser. Aha, ich bin voll am Start.
Und dann gibt es, glaube ich, auch von weiß nicht, welche Marke es ist.
Statt Glas quasi Wurstverpackung.
Statt Glas so eine fette Wurst mit Wurstwasser drin und dann mehreren Würstchen da drin.
Großer Gott.
Und wenn dir sowas aufgeht, mir fällt kein Wortspiel mit Wurst ein.
Wurstheil.
Aber ja. das, was ich so schlimm finde an diesen Wurstsuppen, ne? Also Suppen in Wurstbehältern, die haben ja schon aufgrund, also da ist ja. Das ist ja dann so ein Wurstdruck drin. Also
das ist normaler Druck.
Da herrscht einfach ein Wasserdruck wie Marianengraben
wahrscheinlich. Ist ganz klar Wurstdruck.
Und dann packst du das Ding, also mal angenommen, du hast irgendwie in deiner Tasche dann schon was drin.
Ja.
Irgendwie.
Eine Schere zum Beispiel.
Ja, oder irgendwie so eine. sagen wir mal, so eine scharfkantige Plastikverpackung.
Ja,
ja. Ja, eine, die man so nicht aufgeschnitten kriegt oder die nicht aufgeschnitten
kriegt.
Und dann nimmst du diese Wurstsuppe, warum auch immer man die sich kaufen sollte, und lässt die so einfach in deinen Rucksack fallen und du hörst einfach nur dieses stumpfe.
So ein
und du weißt schon.
Aber weißt du, was du im Rucksack hast vor der Soße, vor der Suppe? Eine Schere, aber in so einer Verpackung, die man ohne Schere nicht aufkriegt. Das sind immer die besten. Wenn Scheren so eingepackt sind, ist die Ironie
als Objekt. Das ist genauso ironisch wie das Erste, was in der ersten Mülltüte von einer Mülltütenrolle landet, ist die Ummantelung von der Mülltütenrolle.
Ja, exakt.
Sag mal, Paul,
du hast vorhin kurz Rosenkohl erwähnt.
Ja.
Findest du den eigentlich, Rosenkohl ist überbewertet oder ist das so ein verstecktes Kleinod?
Rosenkohl ist das Beste, was es gibt.
Finde ich nämlich gar nicht.
Ich verstehe Leute nicht, die Rosenkohl nicht mögen.
Ich mag den Geruch nicht, ich mag den Geschmack nicht, ich mag die Konsistenz nicht, wenn er gekocht ist.
Ganz kurz, bevor ich mich jetzt aber wieder in Rage rede, wir lassen uns bitte gleich darüber reden, über Rosenkohl, bevor ich mich wieder ich habe in der letzten Folge.
Hannes, hast du ein Stofftaschentuch?
Ja.
Holy shit, Alter.
Johannes ist seit 10 Jahren 50.
Next Level Senior Shit.
Ich finde das richtig ekelhaft, Mann. Ohne Witz.
Mein Stofftaschentuch beschäftigt ein bisschen, ne?
Das ist ekelhaft.
Ich hab mehrere.
Ich verstehe nicht, warum unser Hygieneverständnis da so auseinandergeht, dass wir so eine unterschiedliche Meinung über Händewaschen haben und über Stofftaschentücher.
Moment,
Händewaschen?
Was ist die unterschiedliche Meinung von euch über Händewaschen?
Johannes ist ein Gegner von Händewaschen. Einfach. Was ist denn los?
Ich muss gleich gehen, glaube ich.
Im nächsten Schritt ist er, ist Johannes gegen das Impfen.
Nicht Händewaschen
per
se.
Was ich mir jetzt aber hier schon an Bazillen angefangen habe.
Nicht Händewaschen per se, aber
weißt du?
Johannes und ich, wir haben ein unterschiedliches Verständnis.
Gut, dass du jetzt mit einer Frau zusammen wohnst. Mein Gott, es wird ein Seife im Haus.
Endlich kannst du erwachsen
Stück
werden.
Stück Seife,
bei Johannes. Bei mir war immer Seife im Haushalt.
Ja, aber Stück Seife, sowas macht man doch.
Wie man sieht, es ist Seife im
doch
Haus.
Doch nicht, wenn man Gäste hat.
Wie Stück Seife ist nicht
Stück Seife ist okay, was hast du jetzt gegen Stück Seife?
Wenn ich Stück Seife benutze,
dann bist du jetzt
vorher schon 10 andere Leute benutzt.
Ja, Dude, aber wenn du so einen Drücker hast, so einen Seifendrücker, und da toucht jeder, der sich die Hände wäscht, oben drauf, ist auch nicht.
Ja, ja, aber bei dem Drücker fässt du den Drücker an und wäschst dir dann die Hände, dann sind die sauber.
Aber du fässt den Drücker an, und bevor die Seife rauskommt.
Sobald du den Drücker angefasst hast, hast du die Seife in den Händen, wäschst dir die Hände, Hände sind sauber.
Okay, und wie funktioniert es bei Seife? Da fasst du die Seife an.
Ja, wenn du ein Stück Seife in der Hand hast, dann hast du auch die anderen 10 Leute in der Hand, die da vorher dran waren.
Und was machst du danach?
Du wäschst dir mit der dreckigen...
Die 10 Leute sind doch dann in der Seife, die du auf der Hand hast, mit drin. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß nicht genau,
die Seife ist kontaminiert.
Aber die 10 Leute sind doch auch an dem Drücker von der Drückseife.
Und ich weiß nicht, ob du genau
weißt. Ja, aber wenn du den Drücker angefasst hast, wäschst du dir doch danach doch die Hände mit Seife, die niemand in der Hand hat.
Und ich weiß nicht, ob du genau weißt, wie Seife funktioniert.
Moment mal, darf ich das einfach kurz klären? Ja? Das ist ganz einfach. Ja? Pass auf, Dave. Okay. Bevor du den Seifendrücker benutzt, nimmst du den Seifendrücker, spülst ihn einmal unter Wasser ab, stellst ihn hin und drückst dann drauf.
Das ist doch gar nicht mein Punkt.
Warte. Und dann bei dem Stück Seife nimmst du vorher das Stück Seife und hältst es einmal unter Wasser und dann wäschst du dir daran die Hände.
Ich finde es krass, dass daraus wirklich jetzt so ein ernsthaftes Thema geworden ist. Damit hätte niemand gerechnet.
Ich finde, Stück
Seife ist der einzige Grund, warum
Stück Seife ist mega unhygienisch. Putting it out there.
Okay, krass.
Pudding aber dann bist is du out? Wer?
Ja, im Rucksack.
Pudding! Holy shit, Pudding!
Ja, Milchprodukt, aber hatten wir im
Prinzip. Ja, aber ich meine, das hat ja noch dieses Gallertartige. Das wabbelt
Gallert
dann auch so. Oder?
Ja, geiles nee, Wort. Stimmt.
Gallertartig.
Gallertartig. Finde ich sehr gut.
Die Viskosität ist gallertartig.
Mein Lieblingswort 2019, Gallert.
Vielleicht müssen wir mal kurz die Reihenfolge jetzt klären. Also okay. Wir sind jetzt hier vom Kröpfchen ins Tröpfchen gekommen.
Ich glaube, es ist super anstrengend zuzuhören. Schieß weiter. Erzähl weiter. Sorry.
Ja, aber keiner hat gesagt, dass der Jahresabschluss leicht wird.
Nee, wir haben uns noch nicht mal vorgestellt heute. Was ist mit den Leuten, die zum ersten Mal zuhören?
Paul ist übrigens hier.
Ja.
Und Luis.
Ich will nicht vorgestellt werden.
Einen wunderschönen guten Abend. Johannes ist neben mir.
Hallo. Und Dave wäscht sich nicht die Hände mit Seife. Hat er
ich wasche mir lieber nicht die Hände.
Darf ich übrigens kurz sagen, dass ich finde, wenn also Stück Seife klingt irgendwie so niederträchtig.
Du ja, weil sie niederträchtig ist.
Schrei doch nicht so, Digga. Alles gut, ey. Eigentlich wollte ich nämlich nur sagen, dass ich mich, bevor ich mich jetzt über Rosenkohl Gegner aufrege, habe ich mich letztes Mal so ungezügelt. Habe ich mich letztes Mal so ungezügelt über Impfgegner aufgeregt. Zu Recht, wie ich nach wie vor der Meinung bin.
Zu Recht.
Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken, weil wir eine Hörermail bekommen haben, die Mail hat nämlich Bezug genommen zu unserer letzten Podcast-Folge.
So sieht's aus.
Und zwar hat sich ein Hörer gemeldet und ein Freund der Familie und hat mich aufgeklärt darüber, warum er verstehen kann, dass es Impfgegner gibt heutzutage. Ja. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass die Person, die uns geschrieben hat,
viel mit Eltern zu tun hat.
Erzieher ist in einem Kindergarten. Aha. Und viel mit Eltern zu tun hat und hat gesagt, dass im Prinzip diese Impfgegnerbewegung einfach auch viel eine Kombination ist, einfach aus der Sorge um ihre Kinder, eine berechtigte Sorge um ihre Kinder. So, ich glaube, jeder, der irgendwann ein Kind bekommt, wird dann wahrscheinlich sehr protective. Klar. Völlig zu Recht auch. Und der Kombination zwischen der Überinformation, die man eben durchs Internet erhalten kann. Also und viel, auch viel so Talk zwischen den Eltern stattfindet. Also das reicht dann quasi ein Kind im Kindergarten, was durch eine Impfung eine unangenehme Nebenwirkung hatte. Dann wissen es alle Eltern und potenziell vermehrt sich die Zahl der Leute, die sagen, Impfen ist eine schreckliche Sache und lasst es nicht mit euren Kindern machen. Und dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Ich muss aber auch sagen, dass in dieser Mail jetzt nicht Argumente standen, die mir näher gebracht hätten, warum Impfgegner sein deswegen okay ist. Also ich verstehe jetzt, woher es kommt und so, aber es bleiben trotzdem Opfer. Punkt.
Und ich habe das insofern auch, also ich würde insofern sagen, dass ich das komplett nachvollziehen kann, weil wenn ich so mit Freunden gesprochen habe, ich habe tatsächlich so ein, zwei Freunde und auch in der Familie logischerweise, aber auch im Freundeskreis, Leute, die Kinder bekommen haben. Und kann sich keiner von uns vorstellen, aber jetzt mal unter uns, die Leute, die Kinder haben, können mal kurz weghören, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, das ist jetzt ein so Riesenskandal, wow, bis ist die Kids, wow, bekommen halt. Also wir haben auch alle tatsächlich jetzt irgendwie mal Biologieunterricht, wir haben das auch im Fernsehen schon angeschaut.
Johannes, nicht Kinder machen, Kinder bekommen.
Nee, auch Kinder bekommen. Jetzt nicht den physischen Akt Kinder bekommen, das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, aber so
gar nicht eine Runde von vier
den Männern, emotionalen Aspekt dahinter.
Ja, okay. Und ich muss mal hier ein bisschen. Auch das ist und, mega anmaßend, würde ich
mal sagen. Was ich da so ein bisschen immer mitbekomme, ist, dass du halt, das geht irgendwie los, ja, und du bist irgendwie, weißt, du bekommst ein Kind und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, ja. Okay, alles klar, Kind bekommen. Aber eigentlich hat sich erstmal noch nicht viel geändert, ja. Es ist irgendwie so, gerade so als Typ, ja, so bist halt irgendwie, jetzt kommt es mit dem Kind, ja. Und dann kommt dieser super emotionale Moment, ja, dein Kind fällt auf die Welt und auf einmal bist du dafür verantwortlich, ja. Und, hast gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ja, und lernst das alles so ein bisschen beim Loslaufen quasi mit dem Kind. Und dann kommen solche Sachen wie,
ja.
Du musst impfen. Okay, alles klar, Moment mal, das ist jetzt irgendwie 6 Wochen alt, das muss geimpft werden, okay, was wird denn da geimpft? Ah ja, krass. Und dann denkst du dir so, okay, ich muss wissen, was das ist. Dann fängst du an, das zu recherchieren, denkst du, okay, krass. Und dann liest du die Nebenwirkungen, ja. Es ist, was weiß ich, krank und Husten und erkältungsähnliche Symptome und schwierig und gefährlich und der Arzt muss nächste Woche nochmal schauen und so. Und dass dann quasi im ersten Moment so dieses, warum jetzt, warum muss das passieren? Ja. Dass da Leute über solche Sachen nachdenken und das auch irgendwie komisch sehen und dann genau sowas auf dem Spielplatz irgendwie so, ja, das war es bei euch auch so, es war so mega krass und so, dass man dann über solche Themen dann so eine weirde Skepsis bekommt, weil es wieder um das individuelle eigene Kind geht. Das kann ich komplett nachvollziehen.
Total.
So, das kann ich total nachvollziehen, dass Leute, deswegen bin ich ja der Meinung, dass Eltern über sowas immer nicht so gut entscheiden können, ja, weil sie halt da sehr emotional sind.
Ja, und das ist aber das, was ich meine, das ist vielleicht letzte Mal dann gar nicht so unbedingt deutlich geworden, aber das ist wahrscheinlich das, was uns in unserem Gespräch hier so ein bisschen eigentlich inne lag, ist ja die Kritik an der vernünftigen Aufklärung oder wie Wissen darüber sich angeeignet wird heutzutage, was auch den Umständen einfach völlig entspricht. Ich meine, es gibt alle möglichen Verschwörungstheorien und Spinnereien und so, und ich würde das einfach mal per se, und wie gesagt, vielleicht verstehen es eigentlich nicht, aber ich, das ist meine Meinung, damit reinschieben, ja, und ich schiebe das auch hauptsächlich darauf, dass eben das ein kritisches Thema ist, ja, wo Leute sich dann auch gern von Argumenten leiten lassen, ja, wenn sie einfach nur geil geschildert sind. Und wenn sich da irgendwie Janine B. über ihr Kind auslässt, was irgendwie 4 Wochen im Krankenhaus lag, weil eine Impfung daneben gegangen ist, sorry dafür, aber dann betrifft es nicht die ganze Welt. Und the greater good ist immer noch, dass wir mit einer Impfung davor geschützt sind, dass irgendwie so Krankheiten ausbrechen, die richtig viele Leute dahin raffen könnten, ja? Also, ich weiß nicht, die Abwägung ist so ein bisschen da, sollte vielleicht mehr Aufklärung stattfinden, dass einfach Leute nicht fehlgeleitet werden.
Und ich glaube, das ist.
Und warum, ganz kurz noch, um es abzuschließen, warum die fehlgeleitet werden, kann ich voll nachvollziehen. Überhaupt kein Ding. Also, da würde ich nie was sagen.
Und ich fand, das war so ein bisschen, weil die Hörermail hat noch ein paar mehr Themen aufgemacht. Unter anderem haben wir uns letztes Mal auch so ein bisschen über Windkraft unterhalten und wir haben uns auch darüber unterhalten, über Leute, die gegen Windräder sind. Und ich finde, das schießt ein bisschen in den ähnlichen in eine ähnliche Richtung. Die Hörermail hat noch mal ein bisschen so allgemein die rationale, die durchaus berechtigte Kritik, die es sicherlich gibt an Windenergie beschrieben. Und das ist aber auch nicht unbedingt das Thema, worum es irgendwie ging, glaube ich. Es ging halt eher so, weil wir Impfgegner ja so Loonies, ja, die glauben, dass davon alle autistisch werden und dass das ja quasi im Grunde Mikrochips sind, die den Kindern eingepflanzt werden, um sie zu steuern. Und in die Windgegner-Richtung Loonies, die der Meinung sind, dass es sich nicht gehört, dass das jetzt vorher auf dem Feld stand, wo vorher nichts war und jetzt irgendwie die Aussicht nicht mehr so schön ist. Mm. Und
aber das hatten wir auch das gesagt, dass wir da differenzieren würden zwischen Leuten, die eben wirklich sich auch damit beschäftigen. Und dass Windenergie nicht das Ende der Fahnenstange ist, bei weitem nicht, haben wir auch nicht behauptet.
Und das ist das, was ich eigentlich versuche irgendwie, was ich mehrmals jetzt schon irgendwie so als Gedankengang hatte, die Knee-Jerk-Reaction aus einer Filterblase, in der wir sind, zu Themen X bis Y, ja, können wir so ziemlich jedes Thema irgendwie auf den Tisch holen, was wir gerne hätten, die wir so von außen irgendwie betrachten, die meistens gar nicht so einen riesen Einfluss auf unser Leben haben, das sind immer die spannendsten Themen, ja, dann quasi so große allgemeine Verurteilungen von Leuten haben, die nicht unbedingt unserer Meinung entsprechen. Und mir fehlen zwei Sachen. Mir fehlt, in den meisten Diskursen fehlt mir eine ordentliche, fachliche Diskussion und Gespräche und Informationen. Und die Welt ist komplex und so ziemlich jedes Problem. Und die Energieversorgung einer europäischen Gesellschaft ist definitiv kein mal eben in zwei Sätzen erklärt Problem, sondern es ist definitiv ein sehr, sehr komplexes Thema, wo, glaube ich, keiner von uns fähig ist, das irgendwie ganzheitlich zu verstehen. Nee. Also quasi Informationen dazu, ja, und irgendwie schöne, rational angegangene, im besten Fall unemotionale Lösungsfindung, ja, plus und dann eben die Verurteilung von Leuten, die irgendwie nicht meiner eigenen Meinung entsprechen. Und Verständnis dafür, dass Leute halt das irgendwie komisch finden, dass jetzt bei ihnen was gebaut werden muss und dafür jetzt irgendwie sich da, also wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
So eine Empathie fehlt mir manchmal.
Ja, ja.
Ja, wir reagieren ja sowieso bei eigentlich allem zuerst auf einem emotionalen Level.
Ja.
Und viele Leute, lustigerweise die lautesten Leute, hören da auch genau da dann auf.
Ja, ja.
Und klären sich halt mehr oder weniger wissentlich einfach nicht auf.
Ja, ja, oder gehören genau da denn zu und lassen sich entweder davon beeinflussen oder wettern darauf rum. Also der Diskurs geht nicht darüber hinaus, über die emotionale Ebene.
Das und das halt bei allem, bei Impfungen, bei Windkraft, bei Rassismus, bei was auch immer.
Was ich aber auch niemanden zum Vorwurf mache. Ich meine, es gibt 100 pro Themen in meinem Leben, wo ich ganz genauso viel Energiebus reinstecke wie eben in diesem Fall. Ich lasse mich emotional leiten, bilde mir ein Urteil und dann ist die Sache für mich beendet, weil sie irgendwie nicht genug Impact in meinem Leben hat oder vermeintlich nicht wichtig genug für mich ist oder was das Gleiche ist, sorry, aber ihr wisst, was ich meine, so, dann hört der Spaß halt für mich
dann auch. Und das ist jetzt wieder auch so ein bisschen, bring uns zurück in die weihnachtliche Stimmung, würde ich sagen.
Tatsächlich.
Das Meme ist ja, jetzt ist irgendwie Weihnachten und jeder muss von uns, die noch keine eigene Familie gegründet haben, jetzt irgendwie losziehen und in die düsteren Flecken von Deutschland reisen, um unsere, was brauchst du? In die düsteren Flecken von Deutschland reisen, um dort mit unseren Verwandten und Bekannten und Freunden an einem Tisch zu sitzen und
mach dieses Jahr zum ersten
Mal selige, verpasst du was? Das ist jedes Mal charakterbildend, finde ich. Und da muss man einfach ein bisschen, wenn man eine entspannte Zeit haben, auch ein bisschen entspannt mit umgehen.
Mit der Familie, oder was?
Ja, ich finde es immer so ein bisschen tragisch, wenn quasi diese Weihnachtszeit damit verknüpft wird, so 10 Argumente, die ihr kennen müsst, wenn ihr mit euren ignoranten Verwandten am Weihnachtstisch sitzt. Unterhaltet euch lieber mal mit drüber, was schlimmer wäre, was im Rucksack ausläuft, Milch oder Mett.
Es ist ein krasses Thema. Oder eben Rosenkohl, wie wir es
ja sagen. Oder was Rosenkohl cool oder nicht cool. Das bringt so ein bisschen Gemeinschaftlichkeit, bringt mehr als irgendwie jetzt dem Onkel am Tisch erklären zu müssen, dass es ja also sowieso ganz schrecklich ist mit dem.
Ich hatte so einen Moment von wegen Familie anstrengend, komische Ansichten hatte ich zum allerersten Mal so wirklich groß letztes Jahr.
Ja.
Und zuvor war es halt aus anderen Gründen für mich einfach anstrengend. Ja. Und wenn das einfach noch dazu kommt, hat mich halt dieses Jahr irgendwie zu der Entscheidung gebracht, halt nicht rüber zu fahren, im Januar einfach einmal mal Delta zu besuchen und das dann irgendwie.
Aber das ist auch super unfestlich und ich kritisiere das.
Ist mir Wurst. Okay. Weihnachten ist erfunden.
Wie auf solchen paar Feiertagen, da hängt quasi ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft, Dave.
Im Frönen von Kapitalismus, genau.
Offensichtlich, in welchem System leben wir denn?
Dave, wegen dir geht das Abendland unter.
Ja.
Gott sei Dank.
Jesus.
Gott, oh Gott.
Na, da wisst ihr auch, wo.
Kann man halt auch nur mit Jesus drauf reagieren, finde ich, auf die Aussage.
Ey, nach Weihnachten geht ja das Jahr zu Ende, ne?
So soll es sein.
Da wollte ich mal fragen.
So hat es der Herr Bibel sich überlegt.
Da wollte ich mal fragen, weil ich mache jetzt meinen kleinen persönlichen Jahresrückblick hier mit euch. Da wollte ich mal fragen, ob ihr dieses Jahr irgendwas gelernt habt. Luis, was mit
ich
dir?
Ja.
Hast du dich vorbereitet?
Ich habe gelernt, dass man sich vorbereitet.
Okay, nicht alle auf einmal.
Wow. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich weiterrede, ob Luis seinen vorbereiteten Kram. Wir haben uns gerade einfach so ein bisschen verhaspelt.
Wir machen das 122. Okay?
Ja, nee,
Leute,
keine Sorge.
So gut kann
also, man nicht laufen, ne? Ich muss jetzt erstmal, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
Okay.
Ich muss jetzt erstmal persönliche interne Differenzen aus der Podcast-Gruppe hier nochmal aufklären.
Okay.
Auf Platz 4. Für den, was ich gelernt habe, ist, Songs von 2018 sind keine Songs aus 2019.
Ja, was, Alter? Gut, dass wir dies nochmal erklärt haben.
Ja. Nächstes Jahr bringen wir dir bei, dass Songs aus 2020 keine Songs aus 2019 sind.
Ja, what? Hatte ich mir jetzt aufgeschrieben, weil ich dachte, dass, da lacht man vielleicht mal drüber. Nee, aber ohne Witz, ich hab dies Jahr echt gelernt. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch erst vor kurzem gelernt. Weil meine Freundin mir dann doch mal erklärt hat, wie meine Waschmaschine funktioniert.
Geil.
Also, wie sie richtig funktioniert.
Geil.
Und zwar, Programm 1 auf der Waschmaschine ist nicht immer das beste Programm.
Nee.
Das stimmt tatsächlich.
Und meine Herleitung war nämlich, also meine Argumentation.
Aha. Das Default quasi.
Ja, vor allem, wenn man jetzt mal danach geht. Also, ich habe dann zu ihr gesagt, du, ich kann nichts dafür, dass ich in einem System aufgewachsen bin, wo dir immer erzählt wird, dass die 1 das Beste ist. Der erste Platz ist das Beste, die Eins in der Uni, in der Note ist das Beste.
Sehr gut.
Der Kapitalismus ist schuld.
Die Pole Position im Rennen ist das Beste.
Ich habe eine Frage zu deiner Waschmaschine.
Aber bei der Waschmaschine nicht.
Ich habe eine Frage dazu.
Ja.
Steht auf deiner Waschmaschine nur Programm 1 bis 4 dann oder was? Aber das ist halt blöd. Das ist auch fair, ist auch unfair, ne? Ich meine, woher sollst du denn dann wissen, was da abgeht?
Genau, ich habe dann so ein altes
Anweisung lesen?
Ja, das ist ja das Ding, ich habe so ein abgewetztes Drecksheft dazu,
ja.
Ne, wo ich dann auch wirklich
auch.
Ja, natürlich habe ich das gelesen.
Aha.
Und
Johannes, Alter, bist du jetzt auch noch der Typ, der die Anleitung von der Waschmaschine liest oder was?
Natürlich.
Hashtag Spießer, Johannes.
Spießer, ich bin bloß organisiert in meinem Leben.
Ja,
aber
klar, Alter.
Ja, aber hey, wenn auf der Waschmaschine nicht draufsteht, welches Programm was macht, dann muss man doch das Heft durchlesen.
Also offensichtlich.
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Ich habe auf meiner Waschmaschine kein Programm zu stehen, aber so ein Drehknauf.
Mhm.
Und da stehen Gradzahlen dran.
Mhm.
Und dann sind aber auch so Space-Symbole. Irgendwelche Wellen und Shit.
Sieht ein bisschen wie auf der Fusion so.
Und ich drehe, wenn ich eine Wäsche anmache, den Knopf immer exakt auf 30 Grad. Und was die Waschmaschine dann daraus macht, ist mir eigentlich egal, Alter. Da steht dann irgendwie eine Zeit und dann blinkt da auch eine Lampe neben irgendeinem anderen Symbol. Echt, das ist auch ein Hexenwerk für mich. Aber die Wäsche kommt raus, ist frisch gewaschen, riecht meist okay, dann denke ich mir, wird schon seine Richtigkeit haben, ja?
Ja, die Sache ist, in einem Zeitalter, wo eine Waschmaschine irgendwie dazu in der Lage ist, dir zu sagen, ob sie zu schwer beladen ist oder nicht, dann finde ich, sollte die Waschmaschine irgendwie mittlerweile durch irgendwelche Lasertechniken scannen können, was da für Wäsche drin ist und dann einfach das perfekte Programm wählen. Macht sie aber nicht, weil ich eine alte Waschmaschine habe. was jetzt unerheblich ist dafür. Also wenn man sie richtig bedient, ist ja richtig.
Es gibt Kühlschränke, die haben so ein Display vorne dran und zeigen dir an, was da drin ist. Und du kannst dann da ein Rezept reinladen über internet.de. Ja. Und dann kannst du, und dann sagt dein Kühlschrank dir, yo, wenn du jetzt Eierkuchen oder was weiß ich, irgendwas anderes, Rosenkohl machen möchtest, dann fehlen dir, die fehlt Rosenkohl. Und dann weißt du, dass du losgehen musst und Rosenkohl kaufen, aber deine scheiß Waschmaschine, deine zeigt dir an, wenn zu viel Wäsche drin ist oder was? Piept die dann oder was?
Nee, also es gibt ja Geräte, die das können. Meine kann es nicht.
Meine auch nicht.
Nee.
Ich will eine Waschmaschine, die sowas kann.
Ja, ich auch. Ich will vor allem, also pass auf, das Programm 1 in meiner Waschmaschine ist intensiv mit Vor- und Nachwäsche.
Oh, das ist gefährlich.
Das ist die, quasi, das ist die umweltbeschissenste Sache, die du einstellen kannst an der Waschmaschine. Vor allem, weil Vorwäsche heißt, dass du ein Vorwaschmittel brauchst. Und meine Waschmaschine hat nicht mal ein Fach für Vorwaschmittel. Warum kann ich denn das dann einstellen? So, ne?
Aber okay, es gibt ja auch Vorwaschmittel, was du einfach als Pulver in die Wäsche reinmachst.
Ja,
das ist zwar oldschool, aber sowas gibt's.
Ja, das mache ich auch nicht. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich so immer meine Wäsche gewaschen und ich habe mich dann immer gewundert, warum meine T-Shirts so schnell so rau und aufgeriffelt sind. Und das liegt halt daran, wenn die zu lange und intensiv gewaschen werden. Ja, wer weiß das? Ne?
Waschen ist grundsätzlich schlecht für Klamotten. Solltest du sowieso nie waschen. Kennen
deine Einstellung zu waschen.
Ist man sollte sich, waschen an sich ist grundsätzlich schon mal schlecht.
Also
egal, was gewaschen werden soll.
Ich mein, waschen weniger. Ich meine, wir sind es eh klar, wenn man richtig möchte, dass es richtig sauber wird, dann muss man einfach ein Stück Seife mit in die Waschmaschine werfen. Ne? Aber erst nachdem 10 Leute aber sich damit
so
die Hände gewaschen
haben. Ja, nur so Public-Stück Seife, die man aus der Kneipe mitgenommen genau. hat.
Ich hab mal, ich
hab fertig mit der blöden Waschmaschine. Es ist ja auch schön, dass man das mal erklärt bekommt und dann auch weiß so, mir war es auch immer scheißegal, wenn ich irgendwie 10 Shirts hatte, wo drin stand, wasch die bei 40 Grad, ich habe die immer bei 30 gewaschen, einfach rein damit.
Aber kannst du mir nachher offline die Tipps von deiner Freundin bitte weitergeben, dass ich mal eine Waschmaschine auferstehe?
Waschmaschinen-Tipps?
Wir könnten ein bisschen davon was anreißen, weil ich habe durch die ganze Story hat mich erinnert an ein Wäscheph-Phänomen, was ich bei meinem Mitbewohner beobachtet habe.
Also verschwinden die Socken bei dem auch immer?
Das ist das andere Ding.
Die kannst du wiederfinden. Weißt du, wo die sind? Sorry, ganz kurz. Wenn du die Tür aufmachst, hast du einen Frontlader oder einen Toplader?
Ich habe einen Frontlader.
Wenn du die Tür von dem Frontlader aufmachst und du siehst den Dichtungsring, dann klapp den mal so hoch und da sind meist die Socken drunter.
Ernsthaft? Kommt doch mal, wie groß die sind. Bei kleinen Socken definitiv more likely, dass die da drin sind.
Krass.
Was ich dabei beim Mitbewohner beobachtet habe, macht mich absolut ratlos. Und ich will es jetzt mal hier in die Runde tragen. Vielleicht weiß ich auch nicht genug über Wäsche waschen.
Ja. Okay, alles klar.
Er wäscht.
Ich wünsche, das war mega absurdes gerade.
Er wäscht seit schon immer, also seit er quasi alleine einen Haushalt führt oder mit anderen zusammen gewohnt hat, seine Wäsche immer auf 90 Grad.
Cool.
Das ist zu viel.
Mit einem Hygienespüler, okay, was auch immer, halt mit einem Desinfektionswaschmittel, was auch immer. Kann man hier machen, wie er will. Immer auf 90 Grad. Er mischt Farben, gibt keinen Fick.
Okay.
Ich habe bei ihm noch kein T-Shirt gesehen, was verfärbt war.
Okay.
Alle Drucke sind intakt.
Okay.
Der Stoff hat sich kaum abbenutzt.
Okay.
Wie?
Das ist nicht möglich. Der hat einfach ganz viele von dem gleichen T-Shirt
Witchcraft. Zu Hause.
Für ihn ist
90 Grad.
Ich sehe ja, was er für Wäsche. Ich sehe die ja.
Für ihn ist 90 Grad die Vorbereitung für den Müll. Er wäscht es aber 90 Grad, schmeißt es weg und dann kauft er es.
Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Das ist alles okay. Bei ein paar T-Shirts, da sieht man, dass er die schon ein paar Jahre hat.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das alles in Schuss und nichts ist verfärbt und er schmeißt es da rein, wie er Bock hat.
So wie ich verstehe, ist ja Kochwäsche grundsätzlich erstmal nur wichtig, wenn du dich regelmäßig in dein Bett machst. Also, das ist quasi so ziemlich so der einzige Grund, warum du Kochwäsche
verwendest. Das ist das Ding, er ist halt so ein Typ, er nimmt dann irgendwie Informationen von irgendwo auf und dann reproduziert das. Also das mit dem 90 Grad wird er wahrscheinlich irgendwo mal aufgeschnappt haben, keine Ahnung, dass es irgendwie sauber wird, was auch immer. Ja. Und wird es dann einfach seit Jahren einfach so gemacht haben, ohne weiter nachzufragen.
Ja.
Ja, und mich macht das ratlos, wie das funktioniert und warum es funktioniert.
Sollte eigentlich nicht funktionieren.
Eben.
Oder es ist halt dann doch quasi die... Wer ist dann die Mafia, die dafür sorgen will, dass man bei weniger Grad, die 30-Grad-Mafia, die 30-Grad-Weltverschwörung, die uns erklären, dass es Sachen davon kaputt gehen, aber eigentlich halten sie 90% aus, 90 Grad aus.
Keine Ahnung.
Aber eigentlich sollte es nicht funktionieren.
Eigentlich sollte es nicht funktionieren.
Also 90 Grad, wenn du ein Pullover oder ein T-Shirt, ein Baumwoll-T-Shirt bei 90 Grad wäschst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch existent, dass es dann auch eingeht. Wenn es neu ist oder wenn es irgendwie Baumwolle ist oder so ein Kack. Also es ist alles, ist nie gut.
Eben, nee, da hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, ob er öfters mal bauchfrei unterwegs ist, weil die T-Shirts irgendwie eingelaufen sind.
Nee, vielleicht stell es einfach nur auf 90 Grad ein und dann geht er schnell rein und hört es wieder runter, wenn du nicht da bist. Er will einfach nur dich zum Wahnsinn treiben.
Genau, es ist eigentlich nur ein personal prank für dich.
Oder du läufst die ganze Zeit auf den Kopf und er wäscht alles auf 60 Grad. Das wären 6 Grad. Es wäre Stufe 6 die ganze Zeit und denkst, es ist 90 Grad.
Ich hätte sonst überlegt, ob irgendwas passiert, wenn du auf 90 Grad wäschst und dann irgendwie alles einfach so reinwirfst, ob dann irgendwelche.
Das hebt sich auf, meinst du?
Physische Zufälle, ja. Phänomene dazu führen, dass dann nichts passiert. Also du hast du hast quasi jede Eventualität, die bei diesem Waschvorgang
genau, passieren kann.
Es
hebt sich alles
auf. Alles genau, es ist alles plus minus null.
Ja. Und eigentlich wird die Wäsche auch nicht sauber.
Genau, stinkt eigentlich die ganze Zeit nur.
Der Dreck wird dann wieder zurück und macht es dann wieder steif und wieder
fest. Wenn er seine Wäsche anmacht, ist in der Waschmaschine das Universum in Balance komplett.
Ja. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe aber noch was gelernt.
Okay, was hast du noch gelernt?
Ich habe auch was gelernt, aber mach mal.
Pilze kann und darf man ruhig auch abwaschen.
Guter Punkt, guter Punkt.
Aber und, wie wascht ihr die ab, mit Wasser?
Ja, also ich habe das.
Ich finde Johannes nicht gut.
Also ich habe das.
Ich bin gegen Waschen, habe ich schon mehrmals gesagt jetzt gerade.
Ich war nämlich immer der Meinung, Pilze wäscht man nicht, sondern die bürstet man.
Genau,
das ist man der, bürstet die halt so ab. Aber dann, es war ja noch die Zeit, wo man noch nicht so.
Wo die Wälder noch nicht voll Pestizide waren.
So. Ja, genau, wo man noch nicht so aufmerksam
war. Alt quasi.
Genau.
Ach so.
Ja, normale Pilze, wenn es jetzt kein, also ne, wenn wir jetzt mal uns darauf verlassen, dass Bio wirklich Bio ist und da auch nicht die 30-Grad-Mafia hintersteht, dann normale Pilze sollte man vielleicht ruhig mal abwaschen und Bio-Pilze kannst du ruhig bürsten und dann kannst du die auch so in die Pfanne hauen. Ich habe das immer nicht gemacht, weil ich dachte immer so, wenn ich Pilze nass mache, die sind wie ein Schwamm und dann werden die weich und wabbelig und eklig so. Mhm. Aber es geht auch mit Wasser tatsächlich, habe ich auch gelernt. Super interessant.
Ja, hey, Paul hat gefragt, was gelernt
hast. Lifehack.
Seid ihr bei Kartoffeln auch, also Kartoffeln abwaschen und dann schälen oder nicht schälen? Was macht ihr da so? Also wie geht's?
Wenn ich die wasche, dann, also wenn ich sie schäle, dann muss ich sie nicht mehr waschen, oder?
Ja, aber deswegen frage ich ja, was der gesamte Kartoffelprozess ist.
Der gesamte Kartoffelprozess?
Mit oder ohne Schale und dann mit oder ohne Waschen.
Kommt drauf an, was du haben willst.
Ich bin mir in meinem Kartoffelprozess sehr unsicher, was darin resultiert, dass ich mir quasi in die Kartoffeln koche.
Okay, krass.
Also, wenn ich Kartoffeln im Ofen zubereitet, dann wasche ich sie nur und lasse die Schale dran, weil das geiler ist.
Ja, das stimmt.
So ein bisschen, wie heißen die? Kartoffelecken.
Ja, Wedges. Genau.
Wedges.
Wedges.
Wedges. Wedges, super hip.
Und wenn ich Kartoffeln koche, dann schäle ich sie.
Ich auch.
Und ich wasche sie dann aber, nachdem ich sie geschält habe, auch nochmal ab, weil durch den
Schälprozess
ja Mikrokeime und Mikrodreck und Kacke von Raupen Raupen auf die Kartoffel fällt und das mag ich nicht.
Luftkacke.
Ja. Ey, mal eine andere Frage.
Ja.
Wenn ihr jetzt euch Eier in die Pfanne haut, ne?
Oh, ich habe was gelernt zu Eiern. Erzähl mal weiter.
Wenn ihr Eier in die Pfanne haut, dann ist doch da manchmal noch so dieser Schnöseldösel drin.
Schnöseldösel, ja.
Ja, dieses Ekel, das, was man dann was wo man, wird.
Das Blutding.
Wo man schon erkennen kann, dass das mal was werden
sollte. Ich glaube nicht, dass es das ist. Man denkt das. Ja. Man erkennt auf einmal, das Ei kommt ja aus dem Tier und ist ein Stück Leben gewesen.
Genau.
Entfernt
ihr das?
Das schlechte Gewissen.
Wenn du das Ei aufmachst und dann kommt Sache rein ins Wasser oder in die Pfanne, dann kannst du es auch essen.
Mhm. Definitiv.
Okay. Ich mache das manchmal raus.
Mach das raus.
Verständlich. Weil das ist ja auch noch so, das fällt ja noch so auf, ne? So dieses blutrote.
Ja, vor allem Leben. Ist das immer so umgeben auch von so einem. Das auch so gallertartigen Gedrösel.
Das ist wieder.
Ist. Die gallertartige Erinnerung, dass es Leben war.
Ist auch das Wort zum Ei einfach.
Das Wort zum Ei.
Okay, also ich bin ja Ei-Fanatiker und Ei-Enthusiast.
Eifersüchtig.
Eispeisen.
Eiferbebsch.
Bin ich tatsächlich.
Die Lache. Okay, erzähl weiter, Eifernautiker.
Und die morgendliche Eispeise ist die Eispeise zum Frühstück ist quasi eine Kunst, die ich stark praktiziere. Mhm. Und das ist auch ein bisschen banal, aber Rührei. Ja.
Rührei.
Ja. Mein aktuelles Rührei-Rezept sieht wie folgt aus. Mhm. Ja, ich nehme die Menge Eier, die ich haben will für ein Rührei. Mhm. Ich würde mal sagen, 2 pro Person mindestens. Mhm. Kommen die in ein Glas, werden schön durchgerührt. Mhm. Nicht zu viel. Mhm. Willst keine gleichmäßige
Textur haben.
Genau, es soll ein bisschen, aber das ist Geschmackssache, aber das ist so mein Ansatz. Und dann kommt es in eine Pfanne. Und zwar ist die Pfanne mit Butter, ja, oder was auch immer du jetzt glaubst, was ist, aber Butter muss schon eigentlich sein. Kuh und Ei zusammen, Kuh und Huhn zusammen, läuft immer ganz gut. Ja.
Kuhn.
Zwei Tiere, die wir unterdrücken in einer Speise, finde ich immer wichtig.
Ey, wenn schon, dann schon.
Wenn schon, dann schon.
Am besten auch noch ein bisschen Bacon dazu.
Offensichtlich. Dann haben wir die Dreisamkeit des Tierleids.
Ja. Die heilige Dreifaltigkeit des Tierleids.
Und kommt dann in die Pfanne. Aber der Witz ist, dass die Pfanne mittlere Temperatur oder vielleicht sogar fast ein bisschen weniger ist. Das heißt, die Menge wird dann in die Pfanne reingeräumt und es macht nicht. Wenn es
das macht, zu viel, das
ist zu viel. Zu heiß. Und dann hast du diese Suppe, diese Eisuppe in der Pfanne und dann rühren. Entspannt rühren, ganz gleichmäßig entspannt rühren, dass das Ei sich die ganze Zeit bewegt und dann wird das Ei immer dicker. Und immer dicker, und dann hast du so ein ganz sämiges, zartes, sahniges Rührei, was da rauskommt. Und das ist der Obershit. Und jetzt kommt das, was viele Eiesser sofort irgendwie, also nicht Ei-Enthusiasten sofort so ein bisschen panisch werden lässt. Das ist fertig in der Pfanne. Wenn es noch, und wenn du guckst es an, denkst dir, das ist mir jetzt eigentlich noch ein bisschen zu glibberig, dann ist es fertig. Weil es stockt noch ein bisschen nach. Mhm. Und deswegen muss es quasi noch ein bisschen, wenn es schon so fest ist, wenn du es so drehen kannst, dann ist es auf jeden Fall trocken, wenn du es dann isst.
Das klingt da stark nach dem Gordon Ramsay-Rezept.
Ja, ich glaube, das ist einfach das klassische Rührei-Rezept.
Machst du pochierte Eier?
Pochierte Eier?
Heißt das so?
Ich nenne es broschiert, aber das ist auch falsch.
Nee, poschiert, ist ja keine Brosche mit bei, oder?
Poschierte Eier.
Poschierte
Eier. Ja, mach ich auch.
Machst du Essig oder machst du Wasser?
Essig. Also Wasser mit einem Schuss Essig.
Okay.
Und dann ist es so ein bisschen die Frage, da kannst du diesen Tornado-Style machen, der ist aber im Grunde, geht er halt genauso oft schief wie der Nicht-Tornado-Style. Da machst du quasi so ein bisschen so ein Wirbel und dann wirfst du das Ei so rein, dass das Ei sich so gleich, also pochierte Ei ist ja quasi ein rohes Ei, einfach ins heiße Wasser reingegeben, ohne Schale. Und dann deswegen musst du Essig reinmachen, dann wird es sofort fest. Und ja, das mache ich. Aber es klappt auch ein bisschen besser mit so einer Suppenkelle, dass du da das Ei reinmachst.
Ja, und dann so. Dann behältst du auch ein bisschen Form so, ne?
Ja. Das ist halt nämlich so ein Ding, das würde ich schon essen ab und an. Ja. Das ist mir viel zu aufwendig.
Und dann, an einem was Sonntag auch beim pochierten Ei wichtig ist, wenn du es rausholst, nimmst du es raus mit irgendwas, was so siebmäßig ist.
Ja.
Und dann würde ich empfehlen, ein Blattküchenkrepp.
Ja.
Oder Klopapier geht genauso gut.
Schön.
Ist im Grunde das Gleiche. Ist das euch schon mal aufgefallen?
Ja, klar.
Gut.
Das ist auch die letzte Instanz, wenn du kein Toilettenpapier mehr hast, ist Küchenrolle.
Ich würde andersrum sagen. Wenn ich keine Küchenrolle habe, ist Klopapier.
Kommt auf den Notstand an.
Ich würde schon sagen, dass die grobporigere Maserung eines Zewa-Tuches.
Das Zewa-Tuch ist besser geeignet.
Anus unfreundlicher ist.
Es ist.
Aber so
ich meine jetzt was ich eher zweifle, also vollkommen richtig, ja. Klopapier ist besser geeignet für Hygiene im Toilettenbereich.
Rosettenfreundlichkeit.
Jesus.
Aber Klopapier ist auch, also Küchenpapier ist auch besser geeignet, um Küchen
Toilettenpapier Sachen zu machen. Halt mehr. Toilettenpapier flockt halt.
Ja, also, aber wir können uns darauf einigen, dass das schon jeweils das richtige Papier aber für seinen Anwendungszweck ist.
Sie sind auch interchangeable, wenn es notwendig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und da legt ihr also dieses Ei, was ihr rausgeholt habt.
Also es ist auf jeden Fall arrogant, sich über zwei verschiedene Papiere zu beschweren, wenn man froh sein kann, dass man überhaupt Papier hat.
Definitiv. Aber ja. Da sind wir, ganz ehrlich, das sind wir gar nicht. Wir sind woanders unterwegs gerade.
Ich meine nur, ich wollte uns kurz auf den Boden.
Aber das gilt ja für alles im Grunde.
Genau.
Ja.
Und da legt ihr quasi auch das fertige Ei nochmal kurz drauf, weil das natürlich durch diese, das ist ja nie so ganz rund. Ja. Und da ist immer noch ein bisschen Wasser drin und deswegen mal kurz da drauflegen, damit es ein bisschen trockener ist, wenn ihr es euch dann auf euren klimaschädlichen Avocado-Toast legt.
Vielleicht muss ich das mal probieren morgen einfach.
Ey, Toast, ne?
Ja.
Richtig krass kross oder leicht angebacken?
Auf gar keinen Fall.
Pah! Also,
Ich bin Feind von Knusprigkeit.
Ja, ich
finde. Tatsächlich.
Bei Toast finde ich das auch furchtbar.
Wenn ja, ich nee, geht gar nicht klar. Nee.
Bei Toast bin ich Feind von Knusprigkeit, ja.
Ja.
Wenn es so.
Du magst es knusprig, oder was?
Wenn ich was Knuspriges will, esse ich einen Keks.
Wie sieht es aus?
Also, das Ding ist ja, es gibt ja bei Toast an diesem Punkt, es ist geil, knusprig und es wird schwarz. Das geht ja recht schnell. Ja.
So. Der ist diesen weit voneinander entfernt. Geil und ist schwarz, ist bei mir so weit voneinander entfernt.
Also bei mir ist geil und schwarz werden halt sehr nah beieinander. Deswegen ist es recht gefährlich, aber.
Das ist auch ein politisches Statement.
Deswegen, es ist ja eigentlich auch nichts Schlimmeres, nichts ist fieser, wenn du bei jemandem in der Wohnung bist,
zu Gast, und ich weiß, was
und du stehst morgens auf, weil du bei dem übernachtet hast oder sonst was, und derjenige ist auf der Arbeit.
Okay.
Wenn man mal irgendwo zu Besuch ist in einer anderen Stadt oder so, bei Verwandten, sag ich jetzt mal.
In einem Airbnb?
Oder so.
Ja gut,
aber da ist es ja drauf ausgelegt.
Erzähl weiter.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder Mensch, der gerne Toast isst, seine für sich auf seine Seele und auf sein Chakra eingestellte Toaststufe hat.
Ja.
Und man selbst hat ja eine andere. Ist man dann, ich bin da gnadenlos, ich stelle das für mich um.
Auf jeden Fall.
Das ist ja eigentlich der fieseste Prank, den man jemandem spielen kann. Am nächsten Tag geht er dahin, haut sich den rein und denkt sich so, oh. Jetzt verpasse ich wegen der Doppeltoastung hier meinen Scheißbus.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
So, aber ich würde es umstellen. Oder was halt auch.
Muss er zurückstellen danach.
Ja, ja, musst du dir aber, da musst du vorher so geistesgegenwärtig sein, dir vorher die Toaststufe anzugucken.
Ja, gut, du bist fremd irgendwo, da musst du ein bisschen aufpassen.
Ich habe nicht das ganze Dilemma verstanden. Also, der eine Punkt ist, du passt dich dem Gastgeber an in Sachen Toastessen.
Ja, genau.
Aber was hat das mit dem Bus
verpasst? Ich wollte eher darauf hinaus, dass ich nicht weiß, was die eingestellte Toast.
Das mit dem
Toastgrad ist.
Bus verpassen war, wenn der Besitzer dieses Toasters dein Setting vorfindet, aber es nicht checkt.
Ach so, okay.
Weißt du, und dann muss er zweimal toasten oder im schlimmsten Fall hat er einen Toast versaut,
hat
weil
die Person davon, dass sie dich als Gast hat.
Ja, aber man muss auch der Fairness aber sagen, toasten ist jetzt Louis. Kein stundenlanger Prozess. Meistens geht das schon relativ fix.
Ja, aber wenn du so älter bist und so eingeschliffene Morgenroutine hast, dann weißt du genau, hey, in der Zeit, wo der Toast drin ist, habe ich 2 Minuten Zeit, um das auf die Toilette
Boomer
zu gehen.
Das haben die Boomer verdient. Die können uns mal ein kaputtes Toast essen. Ganz ehrlich, brauchen sie sich beschweren. Fresse zu. Ihr bekommt alle Rente. Legt mir nicht auf den Sack. Da dürft ihr auch mal ein verbranntes Toast essen.
Dave, was hast du dieses Jahr gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich auf eine 5 Tage zusammenhängende Arbeitswoche absolut nicht klarkomme. Also ich meine schon ein bisschen ernsthaft tatsächlich. Und ihr könnt mir jetzt von wegen, oh, geh doch mal richtig arbeiten. So, nee. Ich habe letztes Jahr, das erste Mal, das ist Wahnsinn. Nee. Die Reaktion ist Wahnsinn und ist für mich tatsächlich ein Thema, was mich bewegt.
Ja. Ich finde es geil, dass du es bemerkt hast. Das finde ich eigentlich besser. Also,
das ist doch ein Prozess. Ich kann doch nicht von jetzt auf gleich diese Erkenntnis haben, wenn ich erst mal gucken muss, was im Leben überhaupt so alles funktioniert.
Also ich glaube, ich war immer der Meinung, dass ich tendenziell eher nicht 5 Tage die Woche arbeiten wollen würde.
Ja, wollen ist ja eine andere Sache. Aber wenn der jetzt irgendwie, ich bin zum Beispiel, ich habe keinen Schein von der Uni, wo draufsteht, dass ich coolen Shit kann. So.
Das ist,
Meine Jobs, die ich bisher hatte, waren alle irgendwie.
Das ist ja gut, du formulierst das so, als müsste ich mich jetzt schlecht fühlen. Deswegen.
Fair enough.
Deswegen waren meine Jobs halt bisher halt irgendwie so irgendwelche Entry-Level-Sachen oder ich war halt irgendwie so der Grunt oder was auch immer. Habe ich kein Problem mit.
Ja.
Ich sehe halt ein bisschen, was da draußen abgeht in der Welt. Und musste halt daran rausfinden, wie ich da überhaupt drauf klarkomme. Und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Teilzeit gearbeitet. Und das war einmal 5 Tage zusammenhängend. Ich hatte 25-Stunden-Woche. Und ich habe aber dann trotzdem gemerkt, vor allem danach hinein, als es dann vorbei war, habe ich gemerkt, so, es sind die 5 Tage. Es ist nicht mal die Arbeitszeit oder irgendwie so 8 Stunden am Tag. Ist gar nicht das Problem, das kriege ich hin. Es sind wirklich so die zusammenhängende Arbeitszeit, wo einfach irgendwie mir ein Stück Leben fehlt.
Ja.
Jetzt arbeite ich halt 3 Tage die Woche, so 20 Wochenstunden stehen in meinem Vertrag, so 24 hätte ich gerne, Arbeit und so weiter. Und mir geht's damit so viel besser einfach, ich habe so viel mehr Raum in meinem Kopf auch für den Shit, den ich eigentlich machen will, so. Das habe ich gelernt.
Aber ist doch gut, ist doch schön. Voll.
Das haben ja auch die, Microsoft hat es ja auch gelernt. Mein Mikrofon Microsoft hat es ja auch gelernt. Die haben ja in Japan diesen Test gefahren und dort die 4-Tage-Woche eingeführt und eine 20-prozentige Produktivitätssteigerung.
Das lese ich immer öfter, dass weniger Arbeitszeit in mehr Produktivität sich äußert.
wenn die Zukunft der Sozialdemokratischen Partei nicht nur davon geprägt wäre, dass die Öffentlich-Rechtlichen darüber sich fragen, wann denn endlich die GroKo jetzt, wann sie jetzt, ist die GroKo jetzt beendet oder nicht? Wenn das nicht die einzige Frage wäre, der unseren politischen Betrieb antreiben zu scheinen mag. ich hab's auch gemerkt. Dann könnten wir vielleicht über solche Themen mal sprechen, wie denn die Zukunft der Arbeit und der Arbeitszeit aussehen könnte.
Ich glaube, es wird ein Thema werden. Wenn ich richtig informiert bin, ist in Skandinavien, vorrangig Schweden auch.
Skandinavien ist ja immer alles schon da.
Ein ziemlich großes Bestreben, da 4 Tage Arbeitswoche einzuführen. Also als ein Ding einfach. Ja. Nicht bloß wie bei Microsoft, sondern bei IKEA.
Noch was gelernt, irgendjemand?
Ich habe die Frage gestellt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ehrlich gesagt.
Ich habe nicht darüber nachgedacht.
Ich habe noch eins, aber das habe ich schon mal erzählt.
Okay. Cool. Ja.
Dann hört euch die Folge an.
Ja, genau. Nee, ich meine, das Offensichtlichste, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, ich habe einen Film gedreht.
Wollte ich gerade sagen, das ist geil. Tatsächlich was gelernt.
Ja, und das ist halt ziemlich, ziemlich geil gewesen.
Das ist was Echtes gelernt sogar.
Ja, also nicht nur irgendwie die Erkenntnis.
Jetzt fühle ich mich schlecht. Okay, alles klar. Wir kommen hier mit Eierspeisen.
Ja, ey, aber ganz ehrlich. Also, du hast
deinen Traum verwirklicht.
Langfristig.
Ja, ist ja klar. Schon, oder?
Ja, das war schon, war schon ein kleiner Traum, ja.
Siehst du? War ich aber auch nicht zynisch gemeint.
Nee. Ach, Johannes, wann meinst du?
Wir sind doch hier alle erwachsen.
Aber ich meine, langfristig hast du von dem Ei-Ding mehr. Weil das machst du dir ja fast jeden Tag.
Da hast du recht. Also ich mache mir nicht jeden Tag Ei, aber. Also
es kann aber sein, dass der Skill des Filmemachens oder der Film an sich auch nochmal in deinem Leben auf dich zurückkommt und dann hast du auch langfristig was.
Ja, stimmt. Ja,
ich würde das Ei dem Film hinten anstellen, per se.
Was war zuerst da? Film oder Ei?
Ja,
was
ist das? Ich glaube, das Ei.
Ja, wahrscheinlich.
Aber wenn du jemandem beibringst, wie er ein Ei kocht, und ihm nicht nur zeigst, wie man ein Ei bekommt.
Nein. Aber was gab es denn eigentlich? Gab es eigentlich dann jetzt in dem Jahr irgendwas, was euch jetzt so richtig überrascht hat, kalt erwischt hat oder sowas? Oder
ja, aber darüber möchte ich nicht reden.
Nee, ich meine jetzt nicht im privaten Sinne, sondern vielleicht so im weltgeschichtlichen.
Dass sich die ganze Scheiße halt wiederholt. Dass jetzt unser konservativer Flügel schon wieder mit den Rechten flirtet, wie vor 70 Jahren, 80 Jahren.
Ja, das habe ich nicht,
Also überrascht, aber schön ist nicht.
Nee. Ich finde, ein bisschen auf eine Art und Weise kann man schon vielleicht nicht von einer Überraschung dieses Jahr reden, aber es hat mich schon auch ein bisschen überrascht, weil die Message aus dem Schulunterricht immer war, schaut euch an, was hier passiert ist und tut alles dafür, dass es möglichst nicht wieder passiert. Und ich meine,
dann kam das Internet.
Und dann war ich nur noch abgelenkt von Videospielen. Nein, aber ich meine, das ist halt so eine zweischneidige Sache, weil man müsste ja dann einfach auch viel aktiver daran teilnehmen. Aber irgendwie passiert es vielleicht irgendwie doch wieder. Und man ist so ein bisschen, hattet ihr keinen Geschichtsunterricht? Habt ihr nicht aufgepasst? Was ist da los? So, ich meine, das sind doch alles alte, schlaue Leute, oder nicht, die da das Sagen haben.
Die da oben, da wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, das ist das, ne, die emotionale Reaktion und da dann aufhören, das ist halt genau das Ding.
Ich finde tatsächlich, dass es mich jetzt wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen ruhiger und auch
bedenks.
Nee, überhaupt nicht. Hallo, wir reden gerade über den Rechtsruck in Deutschland. Wie kommst du da auf
Sex? Sollten wir lieber über Sex reden, finde ich auch. Okay, weiter.
dass mich manchmal, wenn man das ja aktiver verfolgt und die sich den ganzen Mist so reinfährt, der abgesondert wird und der irgendwie passiert, ohne dass es Konsequenzen gibt. Fußballfunktionäre reden rechte Scheiße und sind nach 3 Monaten wieder im Job. Andere Menschen schießen andere tot aufgrund ihrer Gesinnung und das ist offensichtlich irgendwie, wird's okay, also irgendwie so hingenommen. Weil irgendwie der Polizeistaat unterwandert ist von rechts und das irgendwie auch eigentlich irgendwie so passiert ist, dass ich manchmal, es ist mir auch eben passiert auf dem Weg hierher mit dem Fahrrad, dass ich mich irgendwie manchmal bei dem Gedankengang erwische und mich so frage, was sind das eigentlich für merkwürdige Zeiten, in denen wir leben? Also, und ich weiß, das klingt total wie so ein blöder Poesie-Albumspruch, aber mich flasht es dann doch irgendwie manchmal ein bisschen, also ein bisschen übler weg, als ich möchte.
Ja.
Weil ich mich dann selbst immer so in der Verantwortung sehe, zu sagen, also von mir selbst eigentlich zu erwarten, hey, es kann eigentlich nicht sein, dass, also klar, es ist cool, dass wir uns hier hinsetzen und darüber reden, aber eigentlich müsste man irgendwie aktiver irgendwie dem entgegenwirken, bloß wo fängst du da an?
So, ja, aber das hat, hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu irgendwie. Also das ist ja ein, ist halt ein großes Thema.
Ja, ja.
Und ich sehe es da auch so ein bisschen so wie Johannes, oder ich verstehe zumindest, was er meint. Ich finde, du kannst, ich verstehe schon, was du meinst, aber du kannst auch nicht so richtig davon reden, dass dich das dieses Jahr überrascht hat. Also da gibt es ja dann schon, das ist ja eine Entwicklung, die über mehrere Jahre stattfindet. Und es ist ja nicht so, dass jetzt 2019 auf einmal die Scheiße komplett down gegangen ist.
Nee, ich würde mich jetzt mal von dem, also die eingangs gestellte Frage hat jetzt quasi zu diesem Thema übergeleitet. Ich würde jetzt gar nicht mehr das so mit der Frage beantworten, sondern einfach so, was dann einen so beschäftigt in Bezug darauf so, weil wir ja gerade drüber geredet haben. Deswegen meinte ich nur, dass es dann ja irgendwie mich so umtreibt.
Ja.
Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, gehe ich mit.
Ja. Aber das ist auch völlig richtig und völlig normal, würde ich sagen.
Mhm. Ich habe immer so Schwierigkeiten, aber das liegt daran, dass ich dann irgendwie,
Punkt.
Weiß nicht, ob ich zyniker bin dann oder nicht zyniker bin, aber ich habe immer so Schwierigkeiten, Aussagen, bei denen ich mich auch selbst erwische. Das ist jetzt kein Diss an dich.
Du weißt, wenn man das vorher noch
wie mal weit sagt. Es gekommen ist. Ja, oder früher war das nicht so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt selbst anschaue mit meinem Alter, in dem ich bin, und mich dann anschaue oder versuche, aber was mir schon wahnsinnig schwer fällt, zu überlegen, was habe ich denn gedacht vor 10 Jahren? Also wenn man mal versucht zu überlegen, was habe ich denn vor 10 Jahren gedacht? Was war denn meine Meinung vor 10 Jahren? Dann fällt mir schon so wahnsinnig schwer, was wahrscheinlich nicht mal möglich ist, dass ich mit meinem Gehirn von meinem jetzigen Alter mir tatsächlich vorstellen könnte, wie ich mal gedacht habe vor 10 Jahren. Mhm. Das heißt, alles, was ich irgendwie denke, wie es vor 10 Jahren war, ist eine Reflexion, die ich von heute aus betrachte. Das ist jetzt super philosophisch, aber ihr wisst, was ich meine.
Meinst du erinnern oder meinst du
erinnern, so, was habe ich denn gedacht, als ich 10 war? Oder als ich 25 war oder als ich 15 war, ja? Gewisse Sachen weiß ich, gewisse Sachen weiß ich nicht. Und wie habe ich denn die Welt wahrgenommen, ja? Und dieser Vergleich, so habe ich das früher wahrgenommen und so habe ich es jetzt wahrgenommen und wie hat sich's entwickelt? Der ist, ich weiß nicht, ob der so wahnsinnig viel bringt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, ich glaube, das ist auch so ein Trick, der das Gehirn einem selbst dann auch spielt.
Ja.
Was ich aber schon bemerke oder für mich selbst bemerke und da stimme ich dir schon zu, ist, dass ich die Themen, die mich politisch beschäftigt haben vor 10 Jahren, ja. Da bin ich gerade in Berlin gelandet. Was mich da politisch beschäftigt hat, waren Sachen wie Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Waren Sachen wie, also gefühlt Banalitäten. Mhm. Ja? So wäre es nicht cool, wenn man irgendwie mehr im Internet diskutieren könnte, statt auf Parteitagen. Mhm. Ja? Wäre es nicht cool, wenn es eine Musik-Kultur-Flatrate gäbe und alle Künstler würden dafür abhängig davon so eine wie heißt das hier nicht doch GEMA bloß in geil, ja, also irgendwie waren es Themen, die jetzt für mich im Jahr 2019 gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und die Themen, die auf einmal nur eine Rolle spielen, ist die sogenannte Spaltung der Gesellschaft bei allen möglichen Themen, die dazu führt, dass wir an allen Ecken und Enden im Grunde im Hardcore-Deadlock stecken, weil wir es nicht gebacken bekommen, in irgendeiner Weise zumindest in irgendeine Richtung zu gehen, die vielleicht sowas wie Fortschritt verdient hätte. Und wir nur damit beschäftigt sind, panisch irgendwelche kurzfristigen Wahlen zu gewinnen, um jetzt zu verhindern, dass fucking Boris Johnson doch austritt. Oder dass fucking Donald Trump jetzt doch irgendwie nochmal Kanzler wird. Mhm. Oder dass jetzt irgendwie, also, das ist so auf ganz anderen Ebenen beschäftigt sich. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, bin ich bei dir. Mhm. Das war früher nicht so, aber ich frage mich halt, ob das daran liegt, dass ich jetzt an einem Punkt bin, dass ich über gewisse Dinge nachdenke, über die ich vielleicht vor 10 Jahren nicht nachgedacht habe.
Nee,
dass mir der Vergleich gefehlt hat, dass ich nicht vergleichen kann, was ich vor 10 Jahren von vor 20 Jahren gedacht habe. Oder und dann um's wieder der Zyniker, den ich ja in mir versuche, in dieser Podcast, in meinem Leben und im Podcast immer zurückzuhalten, aber es fällt mir manchmal sehr schwer, was bringt's denn genau darüber nachzudenken, wie es denn vor 10 Jahren war? wenn wir jetzt nicht ja, mehr darüber nachdenken könnten, wie es eigentlich jetzt morgen sein
wird. Ja, aber von vor 10 Jahren haben wir jetzt auch nicht wirklich geredet. Also das habe ich von Louis jetzt irgendwie dann auch nicht rauslesen können, dass er das meint.
Ja gut, aber ich weiß nicht, wie es vor 50 Jahren war. Da war ich nicht am Leben.
Ja, aber hier ist das Ding. Jetzt gerade passieren halt geschichtliche Parallelen zu einem Ereignis, was halt die Welt nachhaltig verändert hat und Millionen von Menschenleben kostet.
Ja.
So, das ist der Unterschied zu damals, als Vorratsdatenspeicherung gerade ein Thema war. Da gab es noch keine CDU, die mit der AfD geflirtet hat. So.
Exakt.
Ja, und das ist halt das Ding. Deswegen ist der Vergleich von vor 10 Jahren jetzt für mich auch gar nicht mal so nützlich, weil es entwickelt sich ja irgendwie eh alles weiter.
Ja.
Und du selbst ja auch, also,
Worauf ich nur hinaus will, ist es, dass sich jetzt Themen in meiner Realität verschoben haben, wie viel Prozent davon ist ein neuer Lebensabschnitt, in dem ich lebe, eine neue Metasicht auf die Dinge, die ich habe.
Also kommt das von und dir oder kommt es von außen?
Und ich will nicht sagen, dass es quasi alles von mir kommt oder alles von außen kommt. Ich bin mir bewusst,
dass es beide gibt.
Oder das Verhältnis hat sich verschoben. Genau. Ja, alles klar.
Und das ist die Frage, das ist so ein bisschen das, was mich beschäftigt. Ja? Also wie viel, wenn wir auch immer wieder von Filterblasen sprechen und so, wie viel steckst du in einer Welt, die nicht die Realität von den meisten Leuten darstellt? Ja?
Ich würde per se sagen, das gilt jetzt nicht nur für dich,
ich glaube, bei so einem Thema
das gilt generell halt, bleiben wir jetzt mal bei diesem 10-Jahres-Abschnitt, einfach nur, damit wir was haben, woran wir uns irgendwie abarbeiten können. Dann ist ja halt schon so, wenn du vergleichst, wie deine Lebensumstände jetzt sind und vor 10 Jahren waren, haben die sich großartig geändert? Würde ich jetzt pauschal mal sagen, bei dir vielleicht nicht so, du hast auch vor 10 Jahren schon gearbeitet.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe vor 10 Jahren noch studiert, also würde ich sagen, es hat sich ein bisschen verändert, aber jetzt auch nicht so, also mein Leben hat sich nicht auf den Kopf gestellt. Ich wohne noch in einer vergleichbaren Wohnsituation, ich habe ein bisschen mehr Kohle, aber irgendwie auch nicht, ja, also deswegen denke ich, wenn sich deine Welt auf Dinge grundlegend verändert hat, dann haben sich die Umstände, also die externen Umstände geändert und nicht du als Person, weil dein Leben ist im Wesentlichen irgendwie vergleichbar
geworden. 10 Jahre mehr Medienkonsum, 10 Jahre mehr Informationskonsum, 10 Jahre mehr Diskussion, 10 Jahre mehr Lebenserfahrung.
Völlig richtig. Ich würde trotzdem sagen, dass die Erfahrung aus externen Umständen kommt und nicht zwangsläufig aus deiner eigenen Entwicklung. Ja,
durchaus. Aber die,
also ich will nicht sagen, dass die Probleme, die wir heute haben, mit an dem Beispiel Rechtspopulismus und dem Aufstieg des Rechtspopulismus, dass es die vor 10 Jahren auch schon gab und dass das alles nicht so schlimm ist. Das ist definitiv nicht mein Argument. Mhm. Ich sage nur, ich frage mich quasi, ob diese emotionale Verarbeitung, diese persönliche emotionale Verarbeitung, krass, wie das alles geworden ist, ja, und auch, Moment mal, wir haben das doch schon im Geschichtsunterricht mal, also, haben wir das nicht irgendwie schon alles gehabt, so, eben genau diese etwas absurde Filterblase ist, in der man ist und die man irgendwie jetzt mehr spürt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, schon.
Also die Filterblase ist ein interessanter Punkt. Das liegt ja natürlich immer an jedem selbst, inwiefern man sich da irgendwie absichtlich rausbewegt.
Ja.
So.
Ja.
Und ich glaube halt auch dass die, ich meine, natürlich ist der Fall, da wirst du mir zustimmen, dass die Themen, die dich vor 10 Jahren beschäftigt haben oder vor 20 Jahren halt ohnehin schon der Grundstein dafür waren, was dich jetzt beschäftigt.
Ja.
So, und wenn jetzt das Beispiel Vorratsdatenspeicherung, das waren ja alles, ich sag's jetzt mal runtergebrochen, schon linke Themen.
Ja.
Wie sind die alle verkappte Zecken so?
Ja.
und da macht's halt schon Sinn, dass uns die Sachen, die uns jetzt beschäftigen, so beschäftigen, wie sie uns beschäftigen.
Ja, ja. So.
Exakt.
Ich finde tatsächlich, also das, was ich auch was mich da so sehr umtreibt tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, ist tatsächlich die dann schon so ein bisschen, wie das in den letzten paar Jahren, und jetzt nicht vor 10 Jahren, sondern vielleicht die letzten 3 oder seitdem vielleicht die AfD sich als neuer Player hier etabliert hat,
ja,
dass wie schnell das jetzt passiert ist, dass wir an dem Punkt sind, dass diese Partei dazu führt, dass sich
2015 besorgt,
dass sich das politische Aufstellung von Deutschland so geändert hat, dass man jetzt an diesem Punkt ist, wo quasi Volksparteien immer mehr verlieren an Boden, um und eben ist eine Abwanderung zu den anderen Parteien sozusagen stattfindet, wo dann eben eine AfD so eine Bedrohungswirkung hat, ja. dass es so schnell passiert, dass ich manchmal dann, also wenn man sich dann auch das anguckt und die ganzen Berichte und sowas darüber sieht, dass man sich dann irgendwie komme ich da manchmal an den Punkt, dass ich mir denke so, ey, was ist eigentlich los so?
Ja.
Und das ist das, was mich dann überwältigt quasi so gedanklich, so dass man dann sich so fragt, so, was geht hier eigentlich vor? So, das ist vielleicht so das Ding.
Ja, und vielleicht ist es auch, und das ist jetzt wieder meine Arroganz, vielleicht ist es auch einfach das für mich selbst beschlossene, in irgendeiner Weise beschlossene, dass ich keine Lust habe, mich hinzugeben dem, die Welt ist verrückt geworden. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, total.
So dieses out of my control, ich weiß nicht, was, also die sind alle Lulu auf einmal.
Ja.
Es gibt halt, die sind sehr komplex und die ist nicht einfach erklärt. Und die werden wir definitiv nicht jetzt heute klären und nicht in unserem Podcast sowieso nie klären, weil wir uns lieber über Klopapier und über Küchenpapier unterhalten.
Zu Recht aber auch.
Aber diese Aussage von Kontrollverlust und dann so, um Gottes Willen, wie ist das? Ich kann mir das gar nicht erklären. Weil ich finde, man kann durchaus so ziemlich jedes Geschehnis und jede Stimmung, die es aktuell in diesem Land, in dieser Gesellschaft, in diesem Planeten gibt, die kann man erklären. Da gibt es Gründe für, warum das so ist.
Ja.
Und die gerne mal, ohne drüber nachzudenken, ich glaube auch nicht, dass jeder, der das sagt, das dann auch so denkt, ist mir auch bewusst, ja. Aber so, um Gottes Willen, die Welt ist verrückt geworden, das ist halt für mich so ein bisschen, das will ich nicht für mich als das ist jetzt der Grund, die Welt ist verrückt geworden. Ja, nee. Sondern so, also auch mich nicht darauf ausruhen, sondern zu sagen, okay, nee, also das liegt an den Gründen.
Nee, das liegt mir ja auch fern, das zu sagen. Also
genau.
das sucht man sich auch nicht aus, ne?
Ja, ja,
also
ja.
selbst wenn die Welt verrückt geworden ist,
ja,
ist das ja eine Sache, ist das ein Umstand, den kann ich nur erstmal so hinnehmen. Klar kann man diese Verrücktheit irgendwie erklären.
Ja.
Vor allem das Schlimme ist ja, in dem Moment, wo man das sagt und sagt, ja, keine Ahnung, sind alle bekloppt. Ja. Das ist ja dann auch so eine Art, da legst du die Waffen nieder. Das ist aufgeben. Das ist aufgeben und dann sagst du, okay, dann geht's jetzt vor die Hunde so, dann geht's jetzt vor die Binsen.
Ja.
Und ich meine, es gibt ja, und das ist dann vielleicht auch mal, um aus der, jetzt aus diesem Loch, dem Emotionalen auch rauszukommen. Ich habe uns da reingegraben, aber ich finde, das ist auch immer wichtig am Ende von so einem Jahr. Man muss das auch, mal klar sagen. Und wenn mir das Angst macht, dann sage ich das auch. Und mir macht es auch teilweise manchmal Angst.
Ja.
Zu Recht auch, wie ich finde. Es gibt ja immer noch genug Leute, die dagegen ankämpfen. So.
Ja.
Wir müssen es halt auch.
Ja.
Fight the power.
Power
to the people.
Das war doch auch.
Wollte jetzt, ich nochmal zurückgreifen auf was du gesagt hast, von wegen, was kann man da machen?
Mhm.
Wenn man jetzt nicht so der Typ ist, der rausgeht auf die Straße irgendwie demonstrieren, ist wichtig, sollte man irgendwie ein paar Mal machen, dass im engen Kreise, im Freundeskreis, im Kreis der Geliebten, sage ich mal so zu tun, über solchen Kram zu reden, ist unglaublich viel wert. Und wenn man jetzt keine Ahnung hat, wo man da ansetzen soll, dann sollte man da ansetzen auf jeden Fall.
Ja.
Und sollte man auch jetzt tun, weil ich finde, auf der Faschismus-Uhr ist es 10:50 mindestens. Ja. Und Augen offen halten.
Mhm.
Augen und Ohren offen halten.
Augen geradeaus.
So sieht's aus.
Wir haben doch noch einen guten Tipp für dieses Jahr ausgesprochen. Fürs nächste Jahr eigentlich.
Shit, fürs nächste Jahr.
Augen offen halten. Auch im Straßenverkehr.
Jetzt ist man wieder so nah an so einem emotionalen Loch, ey. Das ist wie so der Elefant, der am letzten Wasserloch steht und weint.
Wir sind auch schon zigarettenquotenmäßig, habt ihr jetzt auch nicht mehr euch dran gehalten, ne?
Nee, ich bin schon eine drüber.
Ja, super cool, danke, ja. Also wenigstens, Paul, du bist auch schon durch?
Ich bin drunter.
Du bist auch drunter, darfst du noch einen rauchen?
Sie.
Ich darf auch noch einen rauchen, die habe ich mir extra aufgehoben für den entspannten Teil des Abends.
Tut mir leid, Johannes, aber ich, wenn ich schon keine Songs von 2018 empfehlen darf, dann rauche ich jetzt eine Zigarette mehr.
Genau, also Regeln, das ist so ein bisschen, du bist so ein bisschen so ein kleiner Regelbrecher, ne?
Ja, ich werde jetzt krass rebellisch.
Ja, ich
habe jetzt meine rebellische Phase.
Ich merke das. Sobald man dir eine Grenze aufstreicht, dann musst du sofort mit einem kleinen Fuß hier drüber gehen.
Das,
ne?
ist der kleine Wutbürger.
Luis erlebt seine persönliche Studentenbewegung.
Ja, ich merke das schon.
Ich habe jetzt hier.
Ja, da ist ja einiges los.
Da ist einiges los.
Da ist alles auf 360 Grad gedreht. Also
okay, machen eine kleine. Wir haben uns überlegt. Was hören wir gerade? Machen wir mal so ein bisschen, was wir so gern gehört haben 2019. Ja. Oder?
Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst.
So als Abschluss nochmal.
Ja.
Weil ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt empfehlen müsste, was ich zuletzt gehört habe, dann würde ich im Grunde die gleichen Sachen empfehlen, die ich in der letzten Folge oder in der Folge davor.
Oder in irgendeiner Folge dieses Jahres schon
wahrscheinlich
mal empfohlen habe. Das geben wir
wahrscheinlich
auch so.
Aber dann, Dave, du bist schon so ganz nervös und rückst
schon auf deinem
Stuhl rum. Was hörst du gerade, Dave?
Vor nicht mal 4 Stunden gehört habe, ist eine Playlist, die wir hier gemeinsam erstellt haben.
Cool.
Indem wir einfach mal reingepackt haben, was uns musikalisch 2019 so bewegt hat.
Es wäre richtig mies, wenn du jetzt irgendwas empfehlen würdest, was jemand anders draufgepackt hat.
Das wäre auch ganz gut.
Das habe ich mir angehört, das fand ich richtig gut. Das möchte ich empfehlen für dieses Jahr.
Und die andere mit deiner Scheißmucke zurücklässt. Aber es ist Spaß.
Ja, auf der Liste, einige haben sich dran orientiert, was auch 2019 rauskam, andere nicht.
Nee, auf der Liste sind nur Sagen von 2019.
Ich hab eine weiße Weste.
Auf der Liste sind nur Sagen von 2019, natürlich.
Ja. Okay, ja. Ich hab Luis Argumente aufgenommen und dann gar nicht weiter gecheckt.
Ah, ja.
So, ich hab ihn einfach machen lassen.
Ich hab die Argumente aufgenommen, aber ich hab sie ignoriert.
Nee, ich hab dich einfach machen lassen. Ich hab dann gar nicht gecheckt, wann es rauskam. Mm-hmm. Mach dein Ding, Luis. Mm.
Danke, Dave.
Wegen Leuten wie dir geht das Ganze nämlich unter. Weißt du, weil Luis kann ich noch gerade verstehen, dass er sagt, Moment mal, ja, das ist so eine Ungerechtigkeit. 2018 gab es auch geile Mucke und dass er dann aufstehen will. Aber so Leute wie du, ja, die einfach akzeptieren, dass irgendjemand die Regeln bricht und es einfach scheißegal ist, denen geht die Gesellschaft.
Pass auf. Es geht nämlich nicht um Regeln. Es geht darum, dein Ding zu machen, ohne anderen weh zu tun. Und wenn Luis da Sachen von 2018 draufpacken will, tut mir das doch nicht weh.
Bei Regeln brauchst du mir nicht so mit so einem Kindergartenscheiß um die Ecke kommen. Da geht's um Regeln, ja. Da geht es nicht um Gefühle, da geht es um Regeln, Dave.
Wenn wir sagen,
sagen, die Songs von 2019, die uns beeindruckt haben, dann sind Songs von 2019.
Und jetzt ab auf die stille Treppe mit euch. Beide.
Also
zum einen ist mit dieser Playlist etwas passiert, was ich mir da so ein bisschen erwartet gewünscht hatte. Und zwar, dass mir Paul so ein kleines Fensterchen in den Deutschrap aufmacht.
Ganz kleines Fensterchen auch.
Und ich habe den OG-Kimo-Track, den du da raufgepackt hast, habe ich hart gefeiert.
Zu Recht.
Der Mann hat Flow.
Ist endkrass, oder?
Ist Wahnsinn. Ich hab dann ein bisschen über ihn gelesen und habe auf seinen Twitter-Account geklickt und da hatte er ein BBC-Interview mit sich verlinkt, einen Artikel, wo es um diesen Track 216 ging. 216, ich weiß nicht. Ich war dann danach abgelenkt, habe mir nicht angehört, aber den Rest der Playlist. Und das fand ich dann witzig, jemand, der so hart float, so ein krasses Vokabular hat und das so da gut einpackt. Dann der Track danach direkt, T9, Talkie Talk und
DOS 9.
Quasi vom technischen Aspekt her, eigentlich, also absichtlich natürlich das komplette Gegenteil war das für mich ein schöner Kontrast, von dem Track in den anderen zu gehen, wo halt auf Flow so ein bisschen geschissen wird. was ich sehr unterhaltsam fand. Und ich find's bei beiden Tracks gut, dass sich rausbewegt wird. Ich nenn's jetzt mal ganz salopp Post-Trap.
Mhm.
So, dass so das Konzept Trap genommen wird und einfach noch mal irgendwie, wir drin's ein bisschen durch die Mangel, es ist noch psychedelischer irgendwie, das
Psychedelisch ist auf jeden Fall ein guter
Aspekt. Da geht es für mich dann halt in die richtige Richtung.
Ja,
der ganze Trap-Sound der letzten Jahre hat dann irgendwann angefangen, mich hart zu langweilen. So, und dann so ein Kram zu hören, ist sehr erfrischend. Dann auf jeden
Ich finde auch, ich will ganz kurz, darf ich was dazu sagen?
Na klar.
Das sind halt abgedroschene Phrasen, aber es ist so, ich bin überhaupt kein Hip-Hop-Experte, aber ich finde total spannend, aufregend, was musikalisch gerade auch in Deutschland da abgeht.
Mhm. Ja, anscheinend geht da einiges.
Und dass so dieses Gelaber, vielleicht auch berechtigtes Gelaber, was wir vor 2-3 Jahren noch so hatten, so, es klingt alles gleich und mit Trap kann niemand was anfangen, dass es irgendwie doch Früchte getragen hat und
Gott sei Dank.
Sich Leute auf verschiedensten Art und Weisen ausprobiert haben und dabei geiler Scheiß rumkommt, da habe ich einfach Spaß dran.
Ja, also der Moment ist wahrscheinlich schon lange vorbei, aber für mich ist er quasi an heute passiert und ich finde es gut und werde da tiefer reingraben. Und ich habe im Vorgespräch, habe ich vorhin schon angesprochen, dass mir in unserer Playlist so insgesamt so ein paar Themen aufgefallen sind. Und es geht viel um, also nicht bei allen Tracks, aber halt so als insgesamt Themen irgendwie, es geht viel um was gerade abgeht, wie es gerade abgeht, wie wir damit umgehen und welche Menschen uns dabei wichtig sind.
Das habe ich
da so als Gesamtkonstrukt irgendwie aus der Liste irgendwie hat sich's für mich so rauskristallisiert. Es geht viel um einfach Menschen und Liebe, aber auch Dinge, die gerade falsch laufen und wie wir damit klarkommen.
Aber das heißt, du meinst, wir haben quasi unterschwellig so eine Art Liebe/Zeitgeist. Hilfeschrei.
Ja, schon.
In Playlist-Form.
Ja, warum nicht?
In Jahresendlist-Playlist-Form gegossen.
Ja.
Okay.
Ja. Alter. Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Das gilt einfach nicht für alle Tracks. So zwei von meinen drei Tracks sind instrumental. Also da kann man dann in dem Bezug jetzt nicht viel draus sagen, außer irgendwie eine bestimmte Emotion. Ich hatte einen Song von Yawning Man mit draufgepackt, das Album hatte ich hier schon erwähnt.
Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, das ist auf jeden Fall von dem Album mein absoluter Lieblingstrack. Ich habe den, ich könnte das bevor ich nachgucken, wie oft ich den gehört habe, aber ich habe ihn sehr oft gehört. Und dann von meinen Tracks, du hast es nicht angehört, ne?
Nee, leider nicht, ey.
Nee, alles gut.
Ich finde, bei dir hat man voll gemerkt, dass du auf Musik Bock hast. Das ist eine fiese Unterstellung, nachdem vor allen Dingen gerade, was du gerade gesagt hast. Aber ich hätte bei deiner Songauswahl eher gesagt, dass es dir gar nicht so sehr, zwangsläufig gar nicht so sehr um den Inhalt geht, sondern dass du halt, man merkt, weil du auch selber Musik machst und so, dass du halt Bock darauf hast, zu was Leute Musik entwickelt haben.
Formen. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und dann halt Sachen, wo es mir um den Inhalt geht, gehen dann halt irgendwie in die Substanz, wie halt der Zone mit Murmother Feature Track, wo ich mir eigentlich noch die Lyrics raussuchen wollte.
Das war auch mein Favorite auf jeden Fall von den Songs, die du dir auf die Playlist gepackt hast.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Kontrast zu deinen drei Tracks. Natürlich. Wo ich mir dachte, so ja, der Johannes hatte anscheinend ein sehr softes Jahr.
Softes Jahr?
Ja, schon eigentlich.
Also ich finde es eigentlich sehr, sehr stark, ehrlich gesagt. Nicht
also ich meine, es hat alles Vibe, es hat alles Groove so, aber so insgesamt war schon smooth unterwegs auf jeden Fall.
Smooth unterwegs.
Bist ein bisschen weich geworden, ne?
Weich geworden.
Krass, dass es auch so eine psychoanalytische Sache
Das ist auch gleich so ein bisschen als Vorurteil geworfen wird, ne?
Von hier nur Liebe, alles gut.
Okay.
Das eine ist außen, das andere ist innen.
Der Yassin-Track, den du drauf gepackt hast, der hat mich, der ging direkt ins Herz vom Inhalt her, weil es genau so ein Ding ist, auf dem Weg, den er da beschreibt, da befinde ich mich gerade halt irgendwie so mittendrin. Würde jetzt mal oberflächlich sagen, bei ihm lief das alles ein bisschen geordneter als bei mir. dennoch kann ich da für irgendwas unterschreiben, so irgendwie, so Zeilen wie irgendwie Konto voll, Seele leer. Exakt. Genau solche Sachen.
Was soll ich sagen? Der hat das Album rausgebracht Anfang des Jahres und das hat mich total weggehauen, das Ding, immer noch. Und das ist für mich mein Album des Jahres. Ich finde es echt krass, was er da gemacht hat und wie selbst die Songs, mit denen ich am Anfang nicht viel anfangen konnte, sind die für mich immer gewachsen und stärker geworden und gerade das Ding Y am Ende, das macht jedes Mal was mit mir emotional auch auf jeden Fall, weil das auch so persönlich ist, was er da raushaut. Ja. Genauso wie der andere Track 1985 auf dem Album, der ist genauso geil. Wie gesagt, deswegen hatte ich gefragt wegen 2018, weil ich eigentlich Abendland reinpacken wollte. Der kam aber 2018, das Album 2019. Mhm. Deswegen ist das so ein bisschen.
Da hätte man ja diskutieren können noch. Ja.
Es ist noch ein bisschen stellvertretend, weil ich finde, Abendland ist nach wie vor der Track, der ganz Deutschland gerade auf den Punkt bringt in diesem Lied. Ich habe für das Album nur Liebe. Nicht umsonst ist Yassin laut meiner Spotify-Playlist, der Typ, den ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Und Ich kann dem nur Props schicken, das ist krass.
Das ist da nämlich auch so ein Ding irgendwie, dass halt auch wieder Platz da ist, einfach für ein Album, was, wo es um Gefühle und viel, um, auch wie Dave schon sagt, um den Menschen geht. Und dass das aber auch eins zu eins ankommt und die Leute eben auch Bock haben auf so einen Scheiß. So. Ja. Und nicht irgendwie, ich meine, das ist auch schon ein ganz schönes Blasengelaber wieder hier so, ne?
Ja, aber voll.
Dass du halt, dass eben nicht nur Helene Fischer funktioniert, die irgendwie davon singt, was sie für Probleme in der Nacht hat. Ja. Oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht, worum es da genau geht.
Schlafen kann.
Tena Lane. Aber so, dass halt so ein Scheiß funktioniert, darüber freue ich mich auch total.
Ja, und ich sehe da auch so ein bisschen die, also es kam jetzt ja dann noch ein Album raus, was, wo ich auch tatsächlich überlegt hatte, ob ich einen Song davon auch in die Playlist packe, und das ist das Album von Kummer. Mhm. Was ist der von Kraftklub? Mhm. Das ist der Typ, ne? Das Album ist für mich so ein Schwellenalbum, weil ich das schon irgendwie cool finde, aber auch ein bisschen käsig, also cheesy, so ein bisschen. Weil ich finde, er schon ein bisschen direkter ist, was nicht schlimm ist, weil dann checken es auch die Leute, die dumm sind. Aber ich finde, das, was er sagt, ist genauso cool und auch hat auch genauso einen emotionalen Impact. Und ich finde, das Jesse im Album hat da auch so ein bisschen den Weg bereitet für. Dass jetzt eben so Leute, die vielleicht vorher nicht so auf Hip-Hop aus waren, auch mal so ein Album raushauen, was hip-hoppig, hip-hop-esque herkommt. So, wollte ich nur noch mal anmerken.
Dope.
Krass. Geh ich mit. Paul, du hast noch so einen Metal-Song drauf gemacht, ne?
Ich habe noch einen Metal-Song drauf.
Jetzt, wo Dave schon deine Songs vorgestellt hat.
Ja, von Ordos. Die machen so Doom, Stoner, Metal Shit, irgendwas, keine Ahnung.
Wolltest du noch einen Gitarrensong drauf machen oder hast du dir gedacht?
Nee, ich habe den tatsächlich, da gibt's auch eine kleine Story zu. Das Album kam zwar dieses Jahr, aber die Band habe ich letztes Jahr entdeckt und die haben mir so ein bisschen in meinem ganzen Deutschrap abgedrifte die letzten zwei Jahre Metal wieder näher gebracht. Und das hat mit der Band tatsächlich angefangen. Deswegen habe ich gedacht, ich packe die mit drauf, weil irgendwie sind die wichtig für mich.
Kann mir nicht empfehlen, dass du die empfohlen hast.
Ich habe die empfohlen.
Echt?
Ziemlich unsicher. Jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ordos, gebt euch.
Hm. Geil.
Repräsentieren eure Top 3 Songs auch die Top 3 Alben?
Nee.
Die repräsentieren eigentlich für mich nur die Top 3 Alben, muss ich ehrlich sagen.
Bei mir auch, ja.
Wenn wir schon bei dieser Spotify meist geplayed Playlist-Sache sind, da ist halt auch wirklich viel Zeug dabei, was ich irgendwie, also viel geplayed heißt halt noch nicht viel qualitativ. Und die verschiedenen Künstler, die ich so gehört habe, da gab es halt auch welche, die mich irgendwie so von ihren Konzeptalben mehr geflasht haben, als mich einzelne Singles von anderen geflasht haben, die ich einfach jeden Tag gehört habe. Ich habe, glaube ich, alle Alben, die ich da drauf habe, auch empfohlen. Ich habe natürlich Brockhampton draufhauen müssen, weil ich immer noch eine ganz komische Teenager-eske Liebesbeziehung mit dieser Boyband führe, die mir schon auch irgendwie peinlich ist. aber ich, das ist mir peinlich, aber es macht mich so glücklich, dass ich drüber stehen muss, quasi. Ich habe einen Song von Tyler the Creator draufgehauen, von der Igor-Platte, die ich tatsächlich wahnsinnig häufig so am Stück gehört habe. Und es so ein Konzeptalbum ist, was mich irgendwie doch stark beeindruckt hat, wo natürlich auch so wahnsinnig viel so, das ist ja irgendwie eine Geschichte von jemandem, der irgendwie verliebt ist und sich dann so von so einer wilden Beziehung, die am Anfang wie so ein Sturm, wie so ein Earthquake losbricht und dann am Schluss zu dem Are We Still Friends und I Don't Love You Anymore irgendwie so wieder zerbricht. Und das hat mich auch stark beeindruckt, natürlich auch in dem Kontext von ein jugendlicher Rapper, der die ersten 5 Releases, die er gebracht hat, hauptsächlich davon gerappt hat, dass er irgendwelchen Mädels hinterher stalkt und sie umbringen will. Es war halt so Horrormucke, die irgendwie gemacht haben. Je brutaler, desto besser. Oh, sorry. Je brutaler, desto besser. Zu dem letzten Album, was irgendwie so, ich bin Musiker und habe jetzt mal Lust,
irgendwie eine geile Platte zu machen, ohne mich von irgendwelchen Genres festhalten zu lassen. Das gibt halt immer so ein paar Künstler, da wünsche ich mir das immer, dass wir es machen, und ja, dass er das gemacht hat oder wieder gemacht hat, hat mich stark gefreut. Und die dritte Song ist von Little Sims. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen Virtual Signaling mäßig, aber es gab tatsächlich dieses Jahr so zwei, drei Platten von weiblichen Rappern, die mich stark beeindruckt haben, unabhängig davon, dass sie weiblich sind, sondern die mich einfach stark beeindruckt haben, und sie gehört definitiv dazu. Und der Venom-Track fand ich ganz nice, so ein bisschen so einen geilen, abgeflexten, so ein geiles Abgeflexe. So, ich zerbomb jetzt mal Battle-Rap-mäßig irgendwie jeden, der mir da in den Weg kommt.
Sie hat Bars, sagen die Kids da, glaube ich.
Das sagen die Kids, glaube ich.
Lit?
Ist lit, auf jeden Fall. Lit.
Voll abgelittet ist es. Das waren die Empfehlungen von mir. Und was mich gefreut hat, war, dass du den würde ich auch fast sagen, wahrscheinlich einer der Filme des Jahres. Den ist das der Titeltrack, ja, ne?
Ja, so ein bisschen, das, ne? Ist genau, das ist der zu Into the Spider-Verse.
Genau. Der hier mit hier, wie heißt der? Post Malone und so.
Der Film war eine äußerst angenehme Überraschung.
Auf jeden Fall.
Ey, und ich muss halt echt sagen, ich konnte halt mit der Art, wie der Track ist, vorher überhaupt nichts anfangen.
Aha.
Und der Song hat mir jedes Mal, wenn ich den irgendwo gehört habe, also wir reden von Sunflower, der hat mir jedes Mal, hat der mir so gute Laune gemacht, wenn ich den dieses Jahr gehört habe, weil das so ein schöner, unbeschwerter und süßer Frühlings-Sommer-Liebestrack ist irgendwie, der einfach mit so einer, also ich finde auch mit so einer Leichtigkeit, wie auch der Film irgendwie so daherkommt, der mir immer voll ins Ohr geht, was auch dazu geführt hat, dass ich Post Malone eigentlich auch ganz cool finde.
Ja.
Also auch wenn da auch Songs dabei sind, wo ich auch denke, ja, okay, ist schon was für die Masse. Aber ja, den finde ich echt cool. Das ist ein tolles Lied, tatsächlich. Und den anderen Track, den ich raufgemacht habe, der dürfte euch wahrscheinlich nichts gesagt haben.
French Pop, habe ich gesehen, dass er auch in der French Pop Playlist
ist. Ja, und das hat er auch einen Grund. Scar ist plus C plus A plus R nennt er sich, weil er anscheinend ziemlich cool ist.
Cool.
You're the One, das mit so einer ganz verzerrten, ruhigen, auf so einem ruhigen Synth-Beat irgendwie gesungen ist. Und das kommt halt aus dem Film, und zwar einem französischen Animationsfilm, den man jetzt auf Netflix sehen kann. Der heißt Ich habe meinen Körper verloren.
Ah, okay.
Und das ist ein super abgedrehter, artsy Film, wo es auch um eine Liebesgeschichte geht. Und der Film fängt damit an, dass eine Hand, also eine menschliche Hand, erwacht in einer Plastiktüte. Und diese Hand sich bewegen kann wie eine Spinne, wie ein lebendes Wesen. Also die Hand kann sehen, sie hat Angst, sie hat Gefühle. Und man begleitet diese Hand. Und parallel dazu wird eben eine Geschichte erzählt, die sich dann am Ende so zusammenfügt. Und der Song wiederum kommt halt auch in der Szene im Film zum Einsatz. Und der Film ist wirklich,
wie heißt
richtig, ich habe meinen Körper verloren.
Ah, ja.
Wirklich ein unfassbar geiler Film, der sich anguckt wie so eine Graphic Novel. Wirklich richtig, richtig geil und was fürs Auge und fürs Herz und fürs Hirn, weil die Dialoge sind schön, die Zeichnungen sind total toll. Also wirklich, wirklich cool, und deswegen habe ich den, auch aufgepackt, weil ich den Song tatsächlich viel höre in letzter Zeit, aber weil der Film tatsächlich auch seit langem mal wieder ein guter Netflix-Film ist, finde ich auch.
Krass.
Ja.
Nice. Krass. Du hast noch zwei Songs drauf gehabt, über die wir nicht gesprochen haben, glaube ich. Ein Song. Dieser Drum-Bass-Song.
Genau, Coco Bryce. Vom Album, Gott, jetzt habe ich es vergessen. Night on Earth.
Coco Bryce, Night on Earth. Ist es auch wegen dem Film?
Nee.
Hast du Night on Earth gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Dann schau dir mal rein. Okay, erzähl weiter.
Vielleicht hat er das Album danach benannt, ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Ja, der macht, anscheinend geht's in der Jungle Drum Bass Szene gerade so ein bisschen Revivalism, in dem die Leute halt zu einem Sound zurückgehen, der halt in den 90ern halt irgendwie den Ton angegeben hat und dann aber auch irgendwie Sachen rekontextualisieren, irgendwie andere Sounds, irgendwie Stilmischung und so weiter. Und ich habe mir da einiges an Kram angehört und das Album von diesem Coco Bryce Dude war da auf jeden Fall
in Dauerrotation.
Ganz, ganz oben dabei. Also das ist Wahnsinn. Ich habe halt so eine, für Drum Bass Jungle so eine komische Nostalgie, indem ich, als ich so 12 war, 11 war, auf Radio Fritz gab es jeden zweiten Mittwoch den Blackboard Jungle. Wo dann halt so Jungle und Dub-Kram lief. Und ich habe das damals übelst geflasht, aber ich habe mich über die Jahre nie wirklich eingehend beschäftigt, habe aber durch diese Erlebnisse eine übelste Nostalgie dafür.
Ja.
Und habe jetzt mal so das letzte Jahr, letzten zwei Jahre über halt mal angefangen, mich da so richtig so reinzustürzen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was es da zu finden gibt. Ganz schön gut.
Also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall mal die Playlist, würde ich mal ausnahmsweise.
Wollen wir die mal wieder publizieren noch mit?
Also zusammenbasteln und die 10 rausschmeißen? Ja. Na klar, das kriegen wir hin. Schön. Das ist ein Service, ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Hörer. Da können die sich das anhören und so. Nicht nur irgendwie 48 Stunden 10-2-4 Jahresendgala, sondern auch noch dazu noch eine Playlist. Ich finde das geil, ein geiles Paket, würde ich sagen.
Weihnachten.
Quasi. Im Grunde ja.
Okay, Rinne hauen.
Ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen unsere Weihnachtsfeier noch so ein bisschen in die gemütliche Runde, würde ich sagen, oder?
Ab jetzt wird's privat.
Oder? Ab jetzt wird's entspannt, würde ich auch sagen.
Hast du noch Mate da eigentlich?
Nee, dann wird's nicht mehr entspannt.
Hm.
Oh. Das war die Folge 122 zum Jahresende 10-2-4. Wir kommen nächstes Jahr bestimmt wieder. Würde ich jetzt mal so spontan einfach mal so
das
sagen.
Ist das sicher wie das Abend in der Kirche.
Ja, irgendwas kommt da nochmal, würde ich sagen.
Ja,
denke ich schon. Wir sind alle am Start. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen und ärgern. Seid einfach ein bisschen cool drauf.
Lasst mal so einen kleinen, frischen, frechen Neujahrswind unter euren Kilt huschen.
Ja. Danke dass, an alle Leute und es waren nicht nur die Personen, die uns eine E-Mail geschrieben hat, darüber haben wir uns besonders gefreut, es haben sich in diesem Jahr mehr Leute gemeldet und sich einfach bei uns irgendwie ein Servus dagelassen, das hat uns alle sehr gefreut.
Schreib du uns doch auch mal, genau.
Vielen Dank dafür und
macht es mal.
Hallo at 1024.org.
Wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns erzählen wollt oder warum ihr, was eure Lieblingstoststufe ist.
Oder was ihr noch von uns erwartet, könnt ihr uns ruhig auch mitteilen.
Ob ihr auch gegen Händewaschen seid.
Pfui.
Was auch immer. Es gibt kein Thema, was nicht kontrovers genug ist, über das wir uns nicht lustig machen können.
Wir wälzen gnadenlos jeden Stein um.
Für euch dieses Jahr waren am Start Paul.
Hallo.
Und Dave.
Das sagt man, glaube ich, wenn man jemanden begrüßt, nicht wenn man verabschiedet.
Quasi. Und Louis.
Einen wunderschönen guten Abend und ein frohes neues Jahr.
Und ich bin Johannes. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Mein Mikrofon ist die ganze Zeit so runtergefallen. Ich musste mich immer so ein bisschen drüber lehnen.
Niemand kann es sehen, Johannes.
Ich habe die Dreier-Zigarettenquote eingehalten, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich mich an Regeln halten kann. Passt auf euch auf.
Wusstest du eigentlich, dass 2018 ne, 1 und 8 ergibt auch 9, ne? Also Nummer.
Krass.
Ich glaube, jetzt sind wir durch.
Willkommen in 20er Jahren.
Tschüss.
Tschüss.